Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir haben Woche 1 ja, fast in den Tüchern, bis auf Sammy Watkins, der heute Abend noch rasieren wird. Und natürlich Tyson Williams, beide werden komplett abrasieren. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Matchups, Raphael?
Oh, jetzt hast du direkt einen schwierigen Punkt angesprochen. Da möchte ich auch direkt, wenn ich ehrlich bin, möchte ich da auch direkt einsteigen, ne? Also erstmal guten Abend allen zusammen, ne? Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Tag. Boah, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich habe mich extra beeilt hier. Der Countdown lief und gut, dass ich feuchtig habe. Guck mal. Takeaway Nummer 1, ne? An alle, die jetzt 0-1 gestartet sind. Viele von uns, ich habe das ja auch getwittert, viele von uns haben Ayuk gestartet. Viele von uns haben Mostert gestartet, Elliott, Julio Jones, Mike Evans und so weiter und so fort. Haben richtigerweise einen Kirk gebencht, einen Swift gebencht. So, das waren jetzt im Nachhinein schlechte Entscheidungen. Aber das passiert. Die Saison ist noch sehr, sehr lang. Ja? Das Wichtigste ist, habt Spaß, seid aktiv und guckt euch euren Kader genau an. Mit dem ihr jetzt vielleicht eventuell 0-1 gegangen seid. Ne? Habt ihr eventuell knapp verloren, dann muss man vielleicht gar nicht so viel ändern. Ne? Habt ihr vielleicht, ja weiß ich nicht, vielleicht eine heftige Niederlage eingesteckt, aber gegen den High Scorer gespielt und vielleicht im Liga-Vergleich sogar noch ganz gut abgeschnitten. Ja? Also wart ihr vielleicht irgendwie Top 5 oder sowas, ja, eigentlich in Points forced und habt einfach gegen einen guten Gegner gespielt. Oder habt ihr tatsächlich irgendwie schlecht gedraftet und ihr müsst euren ganzen Kader umkrempeln. Ne? Also Woche 1 ist sehr, sehr wichtig zum Evaluieren des Kaders auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Beste ist einfach jetzt, Week 1 ist vorbei und wir haben viel, viel mehr Erkenntnisse. Draft Season ist so ein bisschen im trüben Fischen. Jetzt wissen wir viel, viel mehr und können alles viel besser evaluieren. Und das Wichtigste ist einfach, wenn ihr 0-1 gegangen seid, alles ist gut. Wir haben noch 17 Wochen, wo wir abrasieren können. Und das ist Takeaway Nummer 1 und der Wichtigste. Und ich glaube, ich sage das, weil ich das selber kenne aus Erfahrung, weil ich habe, glaube ich, also ich habe 10 Ligen, beziehungsweise eigentlich ja 12, weil ich noch 2 Undercover-Ligen habe. Wenn ich die Undercover-Ligen mitrechne, habe ich 2 noch gewonnen. Aber ich habe insgesamt wahrscheinlich, also heute Abend ist es noch ein Spiel, aber ich habe wahrscheinlich nur 4 bis 5 Ligen von 12 gewonnen. Also das ist brutal, ne? Also eine brutal schlechte Ausbeute. Aber ich habe auch 3-mal gegen den High-Scorer gespielt. Also viel konnte ich da jetzt auch nicht ausrichten. Weißt, ich hab die drittmeisten Punkte gemacht, habe halt eine heftige Niederlage eingesteckt. Genau, gegen Tommy kann ich vielleicht heute auch noch verlieren, wenn Waller, glaube ich, 9 Punkte macht oder so. Also von daher, evaluiert alles vernünftig, ja, seid ehrlich zu eurem Kader, aber es ist Woche 1, alles ist gut, chillt.
Ja, damit ist die Folge quasi schon beendet, also das war ja das Wort zum Sonntag, ne, zum Montag. Ich habe genau dasselbe eben auch noch gepostet, von wegen Woche 1, ist scheißegal, ob ihr jetzt 0-1 startet oder eventuell noch 0-2, wenn ihr gegen die Medien spielt und komplett reingekodet habt, wie ich in einer Liga zum Beispiel. Scheißegal, weil im Endeffekt geht es darum, dass wir Erkenntnisse gewonnen haben in Woche 1, die wir natürlich gleich behandeln werden. Und jetzt geht es darum, eben das Beste daraus zu machen, wie du sagst, ne? Und soll ich noch was sagen? Es ist mir wieder entfallen. Ich bin komplett im Urlaub, ne? Das merkt man mir an. Also Denken ist nicht mehr so meine Stärke. Aber genau, es geht darum, eben jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau, was ich sagen wollte, ist, dass der Prozess halt auch das Wichtige ist, ne? Weil man muss einfach sehen, Deebo Samuel war am Freitag in unserer Folge Brandon Ayuk. Quasi, ne? So kann man es sagen. Und Deebo Samuel, alias Brandon Ayuk, wäre sozusagen oder ist, je nach Scoring, irgendwie Top 3 Wide Receiver auf jeden Fall. Also, solche Prozesse gilt es dann eben auf den Prüfstand zu stellen und zu evaluieren. Und der Prozess, dass man den Wide Receiver der 49ers startet, ist halt vollkommen korrekt. Die Annahme, dass das eben dann Deebo Samuel und nicht Brandon Ayuk ist, die konnte eigentlich keiner ahnen. Wir werden darauf gleich wahrscheinlich eingehen.
Auf jeden Fall, unbedingt, ja.
Wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen, weil das ist natürlich das Thema, was uns alle beschäftigt. Ja. Wir haben vorher aber noch natürlich ein paar auch schlechte Nachrichten, Injuries, die wir kurz abhandeln.
Wenn ich da kurz einhaken darf, denn Ich habe noch hier einen Shoutout an den Nils, der neu dabei ist. Er sagt, er ist treuer Upside-Hörer und habe mich jetzt auch für den finanziellen Support entschieden. Da ich euch einfach klasse finde und am liebsten täglich mit Fantasy Football unterhalten werden möchte. Da bist du natürlich genau richtig. Also ich glaube, hier ist fast jeden Tag irgendein Content. Sei es irgendwie Start-Sits-Livestream, sei es Thursday Night Football-Livestream, Räudige Defense, Take-Em Tuesday, Start-Sits Saturday. Also hier ist, glaube ich, täglich irgendwie was zu holen. Danke für deinen Support auf jeden Fall. Und er hat noch, ich glaube, die Frage ist schon ein bisschen älter. Die hatten wir auch schon ungefähr behandelt. Die Frage ist nämlich, wer aus der zweiten Reihe was werden kann, wie wir versuchen zu ertraden. Und da hatten wir, glaube ich, da auch ne, die Spieler Michael Carter genannt oder Trey Sermon, über den wir natürlich heute noch intensiv reden. Aber die Frage ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich habe das erst jetzt gesehen, sorry dafür. Aber vielen Dank für deinen Support. Und dann muss ich noch Twitch-Leute erwähnen, die mit Prime gesubbt haben. Nämlich der CK3, der Martin Schivas, La Tops, Skal85. Die haben alle mit Prime abonniert bei dem Start-Sit Sunday, den ich ja kurz vor Spielbeginn gemacht habe. Einige gute Takes rausgeballert habe und einige schlechte, unter anderem Raheem Mostert. Aber da konnte ich jetzt nicht viel früher. Danke an die Leute auf jeden Fall für den Support und schaltet auf jeden Fall unbedingt sonntags ein. Da behandeln wir Injuries und News und geben nochmal letzte Start-Sit-Advices. Und jetzt kannst du loslegen mit den Injuries. Da kommen wir dann wahrscheinlich direkt zu Raheem Mostert.
Ja, Raheem Mostert wär noch ein besseres Beispiel als Brandon Ayuk gewesen, weil der hat sich ja natürlich verletzt und da konnte man wirklich, also das ist ja...
Das ist überhaupt keinen Einfluss drauf, ne? Da machst du nichts.
Genau, ja, übrigens Fantasy. Ich habe eben, ich war noch am Spielplatz. Mein Sohn musste ungefähr noch 30 Mal rutschen, bevor ich zu dir stoßen konnte. Deswegen kam ich natürlich wieder mal ein bisschen verspätet. Aber habe dann mit einem anderen Vater gesprochen und ich musste ihm erstmal erklären, was ich jetzt gleich mache, warum ich mit ihm kein Bier trinken gehen kann. Fantasy-Football-Podcast aufnehmen. Ja, das erklär das mal jemandem, der mit Football oder sonst was gar nichts am Hut hat. Ne? Also ich kam mir schon vor wie ein krasser Nerd irgendwie. Ja, aber so ist es, genau. Kleiner Funfact am Rande. Wir starten in die News und wir haben das Freitag, meine ich, schon behandelt, dass Michael Gallup out ist, 3 bis 5 Wochen. Wahrscheinlich jetzt 3 Wochen, auf jeden Fall auf IR. Ne? Deswegen mache ich weiter mit Raheem Mostert, den wir gerade hatten. Der hat sich am Knie verletzt im zweiten Snap, glaube ich, schon.
Ja, der hatte 2 Carries für 20 Yards, also nice Ausbeute und dann Knieverletzung nicht mehr zurückgekommen. Und das war natürlich bitter, weil nachdem klar war, dass Trey Sermon healthy scratches, ja, war sky the limit für Raheem Mostert. Ich habe einiges erwartet, wir alle natürlich. Habe ihn natürlich bei jeder Frage, die zu Raheem Mostert kam, Raheem Mostert genannt. Und das ist natürlich, aber das kann immer passieren, ne? Das kann immer passieren und das ist natürlich ein mieser Stinker, 2 Punkte. Damit gewinnst du natürlich gar nichts, aber das kann immer passieren. Verletzungen mitten im Spiel passieren leider oft, ne? Das ist halt Football.
So ist es, ja. Murray Mostert auch in DFS wieder gehabt, das ist natürlich dann immer sehr schön. Dann, wie lange er ausfällt, ist noch nicht genau klar. Kann bis zu 8 Wochen wohl dauern. Ist auf jeden Fall signifikant, würde ich sagen. Major. Würde man es nennen. Dann haben wir Quarterback Ryan Fitzpatrick, der mit Hüfte ausfällt, ist, glaube ich, auch schon auf IR gegangen. Meine, ich hätte die Meldung eben, die Push eben einfach weggeswiped, aber ja, da wird wahrscheinlich dann Heinicke übernehmen, der ja auch wieder ja nicht so schlecht aussah, von daher denke ich, ist das ganz, ganz ordentlich und wir werden sehen, was das mit den anderen macht in Washington. Dann haben wir Wide Receiver Jerry Jeudy, der ist mit einer Knöchelverletzung raus. Ich habe schon irgendwas gelesen von wegen, es soll nicht so schlimm sein wie erwartet, aber er kann doch ja einige Wochen aussagen. Jetzt lese ich hier sogar
High Ankle Sprain.
Genau, so, ja, High Ankle Sprain ist natürlich immer eine ganz fiese Sache. Mhm. Von dem her, was sagst du zu meinem Ankle Sprain? Du bist ja erfahren mit Saquon Barkley. Ja, wer war es noch? Es war letztes Jahr Kamara. Noch irgendwer.
Ja, wir kennen das ja.
Ja, Kamara.
Von daher, ja, bittere Nachrichten. Also ist jetzt noch nicht endgültig, was er hat und wie lange jetzt Recovery Time ist und sowas, aber es scheint jetzt lange zu fehlen, mal mindestens mal 3-4 Wochen und ist erstmal die nächsten 6 Wochen nicht spielbar. Ne? High Ankle Sprain kennen wir alle, die Spieler haben richtig underperformed, das wird bei Jeudy genauso sein und von daher haben wir da auf jeden Fall ein Waiver-Wire-Target aus den Reihen der Broncos-Receiver, aber für Jerry Jeudy heißt es erstmal, den können wir nicht aufstellen.
Ja, so ist es. Ja, bei High Ankle Sprain kommt es immer darauf an, welcher Grad es auch noch ist, ne? Aber ist halt, wie du sagst, ganz schwere Kiste. Ja, das waren größtenteils die Verletzungen. Das waren alle. Zach Ertz hat ein bisschen Hamstring und dann war's das.
Und Antonio Gibson hat was an der Schulter. Aber jetzt die ersten News.
Das weiß ich nur von dir. Wo hast du es her?
Deswegen. Ja, Inside Injuries, sage ich ja. Das ist meine Quelle. Soll aber nichts Schlimmes sein, soll nur schmerzhaft sein, aber soll nächste Woche anscheinend spielen. Also das war zumindest deren Prediction, dass er spielen soll, aber wahrscheinlich 2-3 Wochen mit Schmerzen zu kämpfen hat.
Ja gut, das...
Da gibt es ja Pillen für.
Wer war es letztes Jahr? Josh Jacobs war es letztes Jahr, der hat doch mit gebrochener Schulter oder so gespielt. Oder Schlüsselbein, nee, gebrochene Schlüsselbein wäre fies, aber ich glaube, irgendwas in der Schulter war da gebrochen. Also damit kann man easy spielen. Von daher, ach, Raphael, ich würde sagen, wir kommen dann direkt zu den ganzen Takeaways und jetzt wird es natürlich ganz schön spannend. Wir haben noch einige Fragen von euch natürlich, die werde ich versuchen, während der Spiele dann zu behandeln und let's go. Wir starten mit, ja, meinen Arizona Cardinals. Ah, oh, ich habe, also rein aus Real-Football-Sicht habe ich mich gestern, also das Spiel war natürlich grottenschlecht anzusehen, aber aus Cardinals-Sicht war es was relativ geil. Ja, wir waren außerhalb der Garbage-Time Nummer 2 Offense nach EPA per Play und da denke ich mir nur, was ist mit der Cardinals-Offense passiert? Ich weiß es nicht. Also auch Kyler Murray, mega geil. Außer den Touchdown-Pass zu AJ Green natürlich, den hat er ja ein bisschen in den Rücken geworfen. Das, sonst wäre meine komplette Cardinals-Prediction natürlich aufgegangen. AJ Green übrigens auch, ich habe gestern den ersten Mal den Namen gegoogelt, weil ich ihn ausschreiben wollte, nachdem er da diesen einen Pass gefangen hat, wo er out of bounds war. Wo ich mir nur dachte, Junge, du spielst in der NFL, fang den doch einfach mal bitte. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie er heißt, Adriel Jeremiah oder so. Ja, komm, hau du mal was zu den Cardinals raus. Ich habe ja noch einiges stehen an Notizen, aber was ist so dein Take? Ich will jetzt nicht wieder über alles hetzen und so. Man kennt mich ja, ich steigere mich dann schnell da rein, deswegen.
Was willst du denn hetzen? Ihr habt 38-13 gewonnen. Also, so.
Ich will nicht gegen die Cardinals hetzen, aber nach gestern, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Titans sind ganz stark in der Verlosung für den First Pick overall next year. Also das war ja wirklich, da fehlen mir wirklich die Worte. Das, ich weiß nicht.
Kannst du dich erinnern, als wir den Adrian zu Gast hatten, habe ich doch gesagt, dass Arthur Smith die Saison nicht übersteht. Das war so mein Hot-Take.
Ja.
Und nach Woche 1 muss ich sagen,
aber schauen wir mal. Du meinst Todd Downing.
Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ich weiß schon wieder. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Die Fakes war ja genauso. Die waren ja noch schlimmer.
Ich war gerade verwirrt, ja.
Sorry. Ja, ja. Nee, ich meinte aber tatsächlich Arthur Smith. Ich meinte jetzt gar nicht Downing. Okay, ja, okay. Du hast vollkommen recht. Zu den Falcons kommen wir noch, aber ja, stimmt, ja, genau.
Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, wie Downing sich noch macht, weil gestern, das war ja echt Grottencode. Also, wenn ich Julio Jones.
Aber er ist ja nur der OC, AJ, ne? Also,
ja, ja, aber er callt halt die Plays, oder? Also, ja, wenn ich da AJ Brown und Julio Jones habe und dann zweimal Henry laufen lasse, wo man vorher schon gesehen hat, das bringt nichts, beim dritten Mal dann eine Sack kassiere und das immer und immer wieder mache und dann selbst irgendwie bei einem Stand von, ich weiß nicht, wie viel es da stand, 30-10 oder keine Ahnung, nagelt mir sich auch fest, aber wenn ich dann weiter versuche, Derrick Henry zu pounden, da bin ich wieder bei dem Take, dass eine Franchise von mir geführt locker in oberen Hälfte der NFL landen würde, weil so blöd bin ich nicht.
Ja, ist ja egal. Hauptsache, Derrick Henry hat noch ein paar Punkte gemacht für Fantasy. wenn wir nochmal bei den Cardinals bleiben. Ich hatte ja gesagt, wenn ich einen haben will von den Receivern, abgesehen von Hopkins, dann ist es Christian Kirk. Ich habe Glück gehabt, dass er 2 Touchdowns gemacht hat. Aber er hatte tatsächlich 5 Receptions von 5 Tage, 70 Yards und 21,5 Fantasy-Punkte. Und er bleibt quasi meine Nummer 2 nach Hopkins. Also AJ Green hatte ja dieses Endzone- oder Red-Zone-Target. Ich bin immer noch nicht überzeugt von AJ Green. Er hatte einen nicen Sideline-Catch, aber er ist einfach nicht der Alte, ganz klar, offensichtlich. Ne? Und ich bleibe bei Christian Kirk. Und wenn es nicht Christian Kirk ist, ist es Rondale Moore. Aber nach Hopkins bleibt es halt ein Committee, ne, bei den Wide Receivers. Also ich glaube, du kannst keinen selbstbewusst starten. Auch nicht Kirk, der jetzt klar 2 Touchdowns gemacht hat. Aber keinen von den dreien kannst du mit Selbstbewusstsein starten, every week vor allem. Da muss man halt gucken, wie das Matchup so ist. Bei den Running Backs, glaube ich, so wie man das ungefähr erwarten konnte. Also Chase Edmonds hat sogar ein bisschen mehr Rushing gesehen, als ich das so vermutet habe. Aber James Conner war original Kenyon Drake. Ja, also 16 Carries, 53 Yards, 5,3 Fantasy-Punkte. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er irgendwie noch einen Goal-Line-Attempt gehabt hätte, aber das ist natürlich Kyler Murray auch noch eine Mörderwaffe. Aber so ungefähr diese Range für James Conner hatte ich ja erwartet. Chase Edmonds auf jeden Fall derjenige mit mehr Upside, weil er im Receiving-Game eingesetzt wird. Also Chase Edmonds 12 Carries, 63 Yards, 4 Receptions, 43 Yards, 12,6 Fantasy-Punkte. Bei den Receptions muss man sagen, der hatte auch einen, ich glaube, für 25 oder 30 Yards da, einen 2-Minute-Drill da, wo, glaube ich, der letzte Pass der Halbzeit, also unbedeutendes Play, aber halt massig Fantasy-Punkte dadurch generiert. Ich glaube, das Backfield bleibt halt every week flexible für beide. Also ein bisschen Floor für James Conner, mehr Upside für Edmonds, aber ich glaube, beide kann man weiterhin in die Flex packen. Vor allem, wenn man irgendwie, ja, wenn die Cardinals führen, dann ist es natürlich auf jeden Fall in Favor für Conner. Wenn sie zurückliegen, dann mehr Chase Edmonds. Ich glaube, das war es eigentlich zu den Cardinals. Hopkins halt ein Tier, ist ein Monster, ne? 6 Receptions, 83 Yards, 2 Touchdowns, einer davon geisteskrank. Also Hopkins natürlich eine Maschine. Danach sind das halt Committees bei unseren Wide Receivers, meiner Meinung nach.
Jo, also ja, was du sagst, vor allem wenn die Cardinals führen und den Garbage Time hat Conner halt vor allem den ganzen Touches gesehen, ne? Bis zum vierten Quarter waren es 13 Touches für Chase Edmonds, 8 für Conner, also am Ende 16-16 dann, ne? Deswegen vor allem wenn, ich glaube auch, dass beide flexibel sind für Woche und vor allem wenn die Cardinals dann eben in einem guten Matchup sind, dann wird Conner dann noch einiges sehen. Ich glaube tatsächlich, dass AJ Green ganz klare Nummer 2 Wide Receiver ist, das zeigen auch die Whopper Stats und es ist einfach so. Christian, also wenn ich wen haben will, dann natürlich Rondell Moore als dritten und Christian Kirk wird über diese, also sell high, bitte Leute, Christian Kirk, weil diese Rolle, die er hat, dachte ich eigentlich, würde gestern schon Rondell Moore sehen. Über die Saison hinaus wird es auf jeden Fall Rondell Moore sein. Und von daher
sell also bei einer Sache muss ich dir recht geben, dass AJ Green 54 Snaps hatte, Christian Kirk nur 37 und Rondell Moore nur 20, also er stand eindeutig mehr auf dem Feld. Ich glaube einfach nur, dass der Tank leer ist bei ihm. Den einen oder anderen Touchdown könnte er immer noch fangen, aber ist für mich kein Spieler, den ich auf Weekly Basis aufstellen würde. Lambo Moon hat mit Prime abonniert. Danke an Lambo Moon, Junge. Aber trotzdem finde ich, dass Christian Kirk, also jetzt, also für die ersten paar Wochen, für mich die zweite Option ist. Aber ist auch für mich eher ein Sell-High-Kandidat, weil Rondell Moore bestimmt mit steigender Länge der Saison mehr sehen wird. Und das ist halt genau der Spot von Christian Kirk.
Sehr gut. Hast du noch was zu den Titans zu sagen?
Ja, Bounceback nächste Woche oder was? Also, da waren alle scheiße. Ne? Also Tannehill war Kurt des Grauens. AJ Brown hat noch einen Touchdown gemacht, Gott sei Dank. Hatte 4 Receptions, 49 Yards und halt den Touchdown. Nur 12,9 Fantasy-Punkte. Julio Jones war abgrundtief schlecht. 6 Targets, 3 Receptions, 29 Yards, 4 Fantasy-Punkte. Wie gesagt, Derrick Henry hat am Ende noch Carries bekommen. Dadurch hat er dich nicht in die Scheiße geritten, aber 17 Carries, 58 Yards, 3 Receptions, 19 Yards, 9,2 Fantasy-Punkte. Also das war halt overall abgrundtief schlecht. Die Cardinals haben die Offensive Line der Titans komplett dominiert, wie auch immer das geht. Und nächste Woche erwarte ich da einfach einen Bounceback vom ganzen Team.
Ja, nächste Woche wieder ähnliche Voraussetzungen gegen Seattle. Ne? Wird wahrscheinlich auch wieder ein High-Scoring-Game, also nicht wieder, sondern wahrscheinlich das Erwartete von gestern, Highscoring-Game. Von daher, ja, gehe ich auch schwer von aus. Also bei Julio Jones und AJ Brown ist mein Panikometer, wie man das sagt, relativ gering. Was mich auch gewundert hat, ist, wenn du schon wirfst und AJ Brown und Julio Jones hast, dass du dann entweder auf Derrick Henry wirfst oder auf Chester Rogers. Also da war ich komplett raus dann irgendwann. Das war mir wirklich zu bunt.
Die Connection mit Julio und Tannehill war auch erschreckend auf jeden Fall. Da hat er fast gar nichts gestimmt. Da kann man einfach nur hoffen, dass die das nächste Woche einfach besser hinbekommen. Also Panikometer, wie du so schön sagst, ist bei mir jetzt nicht hoch, muss ich sagen. Also nee. Eine Off-Week kann man mal verzeihen. Schauen wir mal nächste Woche.
Dann habe ich als nächstes Cincinnati versus Minnesota. Ich hatte uns doch bei Was wäre wenn gefragt, ne? Ja'Marr Chase da ganz klar abrasiert und das hat er gemacht. Größter Snapshare auch vor allem. Also startet den Typen einfach, ne?
Every week, ja.
Es gibt wahrscheinlich einige, die ihn jetzt in Woche 1 gesittet haben.
Ja, zu Recht auch.
Ja. Da sind wir beim Thema. Aber jetzt ist Feuer frei.
Völlig zu Recht auch gesittet, ne? Also es hat ja in der Preseason nicht darauf hingedeutet, dass er jetzt in der ersten Woche, vor allem als Rookie, so zerstört. Ne? Also 5 Receptions, 101 Yard, 1 Touchdown, 18,4 Fantasy-Punkte. Damit konnte man nicht rechnen. Aber ab jetzt auf jeden Fall Every Week Starter. Hat auf jeden Fall seinen Alpha-Status da bestätigt. Interessant fand ich auch, dass Tyler Boyd relativ wenig eingebunden war, in 3 Receptions für 32 Yards. Tyler Boyd für mich immer jemand, der einen hohen Floor hat. Hat nicht so wirklich stattgefunden, aber trotzdem alle drei standen viel auf dem Feld. Ja'Marr Chase mit 62 Snaps, Tyler Boyd und Higgins mit 51. Also ich hoffe, bei Boyd steigert sich noch der Target-Share ein bisschen, aber Ja'Marr Chase. Kennst du Leute, das war früher beim Fußball bei uns total oft, Leute, die im Training immer voll gut waren und dann sonntags auf dem Fußballplatz, also wenn das Spiel anfing, total scheiße, weil die irgendwie nervös waren oder keine Ahnung, konnten den Ball nicht mehr annehmen und so. Und Ja'Marr Chase
anscheinend. Bei mir war es immer andersrum.
Ja? Ja, und Ja'Marr Chase ist anscheinend ein Baller, der einfach nur auf dem Feld stehen muss in Woche 1. Und dann zerstört er einfach. Und von daher, super geil. Freue mich auf jeden Fall, dass er am Start war. Was ich noch richtig geil fand, war Joe Mixon. Kompletter Workhorse. Ja, ne? Also da gibt es gar keine Anzeichen, dass der irgendwie irgendwas an irgendwas verlieren sollte. 29 Carries, 127 Yards, ein Touchdown, 4 Receptions für 23 Yards, 23 Fantasy-Punkte. Joe Mixon, Money.
So ist es. Dann haben wir noch die andere Seite, sehe ich gerade. Und zwar für mich überraschenderweise, das, wie heißt er noch mit Vornamen? Ich habe mir Conklin aufgeschrieben, Tyler, glaube ich, ne? Tyler Conklin, da als Tight End durchaus eine Option für die Zukunft wäre, jetzt wo Irv Smith ja raus ist. Und wer noch durch den Ausfall von Irv Smith profitiert hat, ist KJ Osborne, den ich letzte Woche noch beim Roster-Cut, bei der Roster-Cut-Deadline in der Analytics Dynasty League gedroppt habe und mich jetzt natürlich schwarz ärgere. Der scheint da der Ersatz auch für Irv Smith zu sein. Wobei ich glaube, dass es nicht wieder so schön in Anführungsstrichen sein wird wie gestern. Aber ja, definitiv mal zu beobachten, das Ganze.
Ja, also 9 Targets, 7 Receptions für 76 Yards. Ist auf jeden Fall mal schon mal sehr nice für KJ Osborne. Auf jeden Fall einer, den ich vom Waiver-Wire auf jeden Fall auch anvisieren werde. Vor allem auch in Dynasty-Ligen safe. Also der ist auf jeden Fall in jedem meiner Dynasty-Ligen noch auf dem Waiver-Wire, außer vielleicht in der Pipeline. Das ist ja ein 16er-Liga ziemlich tief. Da will ich auf jeden Fall einen Shot wagen. Und ja, du bist eigentlich jetzt hier mit der Victory-Lap, oder? Mit Adam Thielen. Also wir beide hatten den ja relativ hoch, du noch höher als ich.
Ja.
9 Receptions, 92 Yards, 2 Touchdowns, also richtig nice auf jeden Fall. Justin Jefferson, 5 Receptions, 71 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Auch auf jeden Fall Bestandteil, aber Adam Thielen sah richtig nice aus. Vor allem der zweite Touchdown, da war echt Money, ne? Da hat man richtig gesehen, wie explosiv der ist, wie schnell der ist. Also Connection auf jeden Fall da. Und Adam Thielen, jo, beweist es auf jeden Fall seinen Kritikern.
Ja, stimmt. Ich habe gestern in einem Chat extra alle meine Takes, die gestimmt haben, mit Who Would Have Thought deklariert, damit ich es heute dann danach suchen kann. Hab's natürlich vergessen, aber es gab einige Who Would Have Thoughts. Von daher, ja, war schön anzusehen, vor allem mit dem Stil. Ja, also, ja, soll ich sagen. Wir haben es die ganze Zeit gesagt. Ne? Wer den dann nicht gedraftet hat, keine Ahnung, selber schuld. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das war Indianapolis gegen Seattle. Und ich fange mit Indianapolis an, ne? Das Wichtigste für mich ist, dass Nyheim Hines durchaus eine solide Flex-Option ist. Hatte 34 Snaps, Taylor hatte 42, also wird da gut eingebunden. Was ich überraschend fand, ist, dass Zach Pascal tatsächlich der Leading Receiver war. Ne? Ist es by low Pittman-Zeit, Raphael?
Da waren auch viele Pittman-Fragen dabei beim Livestream. Ich habe leider zu oft Pittman, gesagt. Ich würde Stand jetzt erstmal keinen der Wide Receiver gerne aufstellen. Ja. Also sind für mich erstmal alles Sits. Also Zach Pascal auf jeden Fall auch jemand vom Waiver-Wire, den ich aufsammeln würde. Aber es ist schon, ich weiß nicht, was sie da machen. Also Jonathan Taylor hatte 17 Carries für 56 Yards und auch 6 Receptions für 16 Yards. Ja. Und Nyheim Hines hatte auch 8 Tage 6 Receptions. Also ich weiß nicht, also wenn die Running Backs da 12 Touches bekommen im Receiving Game, frage ich mich, warum werfen die nicht auf ihre Wide Receiver, ja, die ja ganz gut sind. Also deswegen will ich da erstmal keinen haben. Paris Campbell auf jeden Fall einen, den man droppen kann in 12er Ligen. Aber erstmal auf jeden Fall würde ich davon keinen starten.
Würdest du Tyler Lockett nächste Woche starten? Ich habe öfters in der Offseason gesagt, dass ich finde, dass er undervalued ist. Und jetzt wieder ein Who Would Have Thought.
Ja, wie gesagt, also der war ja bei uns beiden, glaube ich, Top 20 Wide Receiver in unseren Rankings. Ist halt Tyler Lockett. Ne? Bei Tyler Lockett muss man halt hoffen, dass er ein bisschen Konstanz reinbringt. Ansonsten hast du halt da einen Mike Evans 2.0. Da kann man nur hoffen, dass das ein bisschen mehr wird, was so das Passing-Game angeht. Ne? Also DK Metcalf 5 Targets, Tyler Lockett 5 Targets, beide 4 Receptions. Ist nicht so geil, ne? Also da hätte ich lieber 8, 9, 10 Targets anstatt nur 5 für beide. Das ist ein bisschen wenig, ein bisschen Touchdown-dependent. Aber gut, Russell Wilson und das ganze Scheme ist darauf aufgebaut. Trotzdem kann das auch ganz schnell in die Hose gehen für 2 Punkte oder sowas, ne? Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber trotzdem natürlich beide aufgrund ihres immensen Upsides natürlich every week Starter. Genauso wie Chris Carson, der hatte 16 Carries für 91 Yards und 3 Receptions für 26. Nur 10 Punkte, okay. Aber im Touchdown hat er auch schnell seine 16, 17, hat auf jeden Fall seine 19 Touches bekommen und das willst du eigentlich auch sehen.
Ja, vor allem aufgrund der Air Yards natürlich die Receiver, also Tyler Lockett ein Whopper von 0,72 und DK Metcalf von 0,62. Müsst ihr jetzt mal sortieren, um zu gucken, ob das, aber es ist auf jeden Fall in den Top 10 der Wide Receiver, von daher also ein hervorragender Wert. Ja, Chris Carson hast du schon angesprochen. Rashad Penny ist übrigens, fällt mir gerade ein, das hatten wir gar nicht besprochen, habe ich mir gar nicht notiert gehabt, ist auch out mit einer Verletzung. Ich kenne da gerade tatsächlich gar nicht den Stand. Da nehme ich mir die Ausrede Urlaub. Aber das auf jeden Fall beobachten, wer da dann eventuell der Backup sein könnte, weil Chris Carson, man kennt es, kann sich auch hin und wieder mal verletzen. Aber das sei nur der Vollständigkeit halber gesagt, das wird nicht nachher bei den Waiver-Wire-Targets behandelt. Was ich noch interessant fand bei den Seattle Seahawks, ist, dass Jared Everett die gleiche Snap-Anzahl wie Will Disley hatte, wo ich sagen würde, added Jared Everett nicht. Nee. Du hast ja öfters gesagt, added Jared Everett, deswegen, ja. Deswegen, was ist deine Meinung dazu?
Ja, nee, ich will keinen Tight End haben, der 2 Receptions hatte, also, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe halt gedacht, vielleicht setzt er sich ab, ja, aber wenn Disley und Everett beide 38 Snaps haben, ist das halt ein Tight End bei Committee und will ich nicht haben. Also, es ist eh schon nicht geil, die dritte Option oder vierte Option bei den Seahawks zu sein und erst recht nicht, wenn du nicht die klare Nummer 1 Tight End Spieler bist, ja, also von daher gar keine Shares will ich da haben.
Sehr gut. Dann wäre ich mit dem Spiel auch durch und ich mache weiter mit Carolina gegen die New York Jets und die wichtigste Erkenntnis für mich war natürlich, dass wir endlich den Receiver bei den Jets haben. Ne? Es ist tatsächlich Corey Davis, wie schon von vielen vermutet. Ich würde tatsächlich Elijah Moore, deutscher Begriff, ne? Also low buy-in, der halt neben Corey Davis nahezu alle Snaps sah, hat glaube ich 0,2 Punkte gemacht oder so, weil er auch für Minus Yards gefangen hat. Also von daher, ihr kriegt ihn für gar nichts und das wäre so ein Spieler, den ich auf jeden Fall billig kaufen würde. Dann bei den Jets noch eine Sache, die ich festgestellt habe, dass Ty Johnson, Raphael, der Leadback war.
Ja, nochmal kurz zu den Wide Receivers. Denzel Mims übrigens, ein Catch für 40 Yards, also er hat zwei Snaps gesehen, einen davon für 40 Yards umgesetzt, also das nenne ich mal effektiv.
Mehr als Brandon Ayuk, ne?
Mehr als Brandon Ayuk selbst. Braxton Berrios übrigens hat anscheinend so am meisten von dem Auswahl von Crowder profitiert, hatte 5 Receptions für 51 Yards, 7,6 Fantasy-Punkte. Würde ich jetzt nicht vom Waiver-Wire holen, aber nur mal so gesagt haben, dass der eine gute Rolle hatte. Ne? Elijah Moore hatte 2 tiefe Bomben. Wenn er einen davon gefangen hätte, wäre er ein Monster gewesen. Also den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, hast du schon vollkommen recht. Aber haben natürlich auch davon profitiert, dass Crowder nicht gespielt hat. Aber ich möchte noch einmal sagen, Corey Davis, 5 Receptions, 97 Yards, 2 Touchdowns, 24,2 Fantasy-Punkte. Let's go! Bei Ty Johnson, ich weiß nicht, ist das das schlimmste Backfield, was wir momentan haben? Also
ja.
Wenn man das zusammenrechnet, wie viele Touches hatten die insgesamt? 5? 14, 18, 19 Touches für insgesamt 8 Fantasy-Punkte. Also durch 3 dann nochmal. Also lauf weg, so schnell du kannst einfach. Ne? Tevin Coleman ist der schlechteste Running Back, den ich jemals gesehen habe. Ty Johnson natürlich ein geiler Typ, aber come on. Ne? Solange Michael Carter dann nicht übernimmt, ist komplett, also das ist lauf weg einfach.
Das passt. Sehr gut, vielen Dank. Kommen wir zu den Carolina Panthers. Ich sage bei Terrace Marshall. Der Snapshare ist einfach noch sehr gering, musste ich feststellen, aber bei dem Talent, was er hat und muss einfach steigen. Ne? Ich glaube ja immer noch, dass er der diesjährige Justin, ich hasse ja Vergleiche eigentlich, aber dass er der diesjährige Justin Jefferson ist. Ich glaube einfach dran.
Ja, mich hat sehr überrascht, dass Robbie Anderson nur 3 Targets gesehen hat. Ich meine, der hat auch sehr effektiv eine Reception, 57 Yards, ein Touchdown. Aber das ist doch, das ist das, was wir wahrscheinlich so in der Preseason gesehen haben, dass Terrace Marshall da eher die 2 als die 3 ist. Aber ich gehe noch nicht so weit, dass ich sage, dass er DJ Moore überholt. Und das müsste er, um Justin Jefferson zu matchen. Also von daher ist auf jeden Fall ein Waiver-Wire-Target safe, weil er anscheinend die größere Rolle, was Target-Share und so angeht, wenn er noch mehr auf dem Feld steht, dann wird es natürlich noch größer. Robbie Anderson für mich der größte Verlierer da aus dem Trio.
Sehr gut. Sonst noch ein Take zu Carolina.
McCaffrey 9 Receptions, ne?
Ja.
Das ist einfach unnormal.
Bester Receiver quasi. Ja, das,
das ist so krass.
Sehr gut.
30 Touches.
Dann kommen wir zu Detroit gegen San Francisco, Raphael. Jetzt meine erste Notiz ist übrigens auch geil. LOL, fast in die Hose gepisst. Ich glaube, das bezog ich, als ich diese Notiz gemacht habe, auf das Ende, weil ich habe echt noch gehofft, dass die Lions da noch was reißen. Das war ja, also, geil, dieser Fumble von Deebo Samuel am Ende. Als die Lions dann da nochmal die Chance haben. Leider sie nicht genutzt haben, aber hätten sie natürlich auch, also was Detroit angeht, bin ich tatsächlich raus, deswegen war schon okay so. Jetzt kommen wir zu den 49ers, da gibt es ja 2 Personalien zu besprechen. Mit welcher willst du anfangen?
Ich würde eigentlich noch kurz bei den Lions bleiben. Also, weil ich habe ja Jared Goff ziemlich rasiert hier in den ganzen Folgen. Der hat einfach 38 Completions hingelegt, 338 Yards und 3 Touchdowns, also 30 Fantasy-Punkte. Das muss man auch mal erwähnen. Ja? Also, wenn man jemanden runtermacht, dann gehört sich das auch so, dass man mal auch hier appreciated und sagt, ey, okay, war nicht schlecht. So, ne? Hast du ganz gut gemacht. bei den Wide Receivers muss man sagen, Khalif Raymond da mit den meisten Snaps. Also es war nicht Amon-Ra St. Brown, der nur 4 Targets hatte, sondern es war Khalif Raymond, der da das meiste gesehen hat. Tatsächlich die meiste Target-Share hatte Trinity Benson. Ich finde Trinity Benson übrigens ein hervorragender Name, aber lass auf jeden Fall die Finger davon, das ist nichts. Die einzigen Spieler, die ihr da haben müsst, sind TJ Hockenson, der hatte 8 Receptions, 97 Yards, 1 Touchdown, 19,7 Fantasy-Punkte. Und jetzt kommt das Krasse, DeAndre Swift, 11 Carries, 39 Yards und 8 Receptions aus 11 Targets für 65 Yards und 1 Touchdown, 20,4 Fantasy-Punkte. Und Jamal Williams, 9 Carries, 54 Yards, 1 Touchdown, 8 Receptions, 56 Yards, 21 Fantasy-Punkte. Also es ist einfach, die Running Backs hatten die meisten Targets aller Spieler der Detroit Lions. Und mehr musst du nicht wissen. Also unsere ganzen Off-Season-Takes bezüglich Hockenson, Swift, Geist to Own ist komplett eingetroffen. Plus Jamal Williams hat richtige Flex-Upside. Also die drei Spieler, weil die werden halt immer zurückliegen. Das ist halt super geil bei den Lions. Die werden immer zurückliegen und werden halt immer auf Swift, Jamal Williams und TJ Hockenson werfen. Bei den Wide Receivers ist vielleicht mal der eine, der einen Touchdown fängt, mal der andere. Quintez Cephas hat einen guten Target-Share. Aber die einzigen, die ich haben möchte, TJ Hockenson, Swift und Jamal Williams auf einer Flex, das wird auf jeden Fall richtig gut. Also wer Swift gedraftet hat, der hat einiges richtig gemacht.
Man muss dazu sagen, bis Tyrell Williams da verletzt, er ist nicht verletzt raus, er ist wurde ejected, bis er da rausgegangen ist, hatte er fast doppelt so viele Routen gelaufen wie seine Kollegen auf der Wide Receiver-Position. Deswegen, wenn ein Wide Receiver, dann Tyrell Williams, aber ich nehme Abstand von diesem Namen. Ansonsten hast du alles gesagt, ne? Also DeAndre Swift auch die richtige Entscheidung, den eben nicht zu bringen, trotz der Fantasy-Punkte.
Das Geile war ja, am Anfang der Woche wurde ja noch gesagt, dass er Full Workload sehen soll. Dann vorm Spiel war, er sieht Limited Snap. Und jetzt, so, weißt du, ich meine, das fuckt einen so ab, diese verdammten Informationen, wo man nichts anfangen kann. Hat im Endeffekt 19 Touches. Hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich natürlich gesagt, stellt den auf. Aber wir müssen natürlich immer mit dem arbeiten, was wir bekommen. Und das sah nicht nach 19 Touches aus, eigentlich.
Ich weiß, mit welcher Position wir in San Francisco anfangen, weil wir haben ja Fragen, die ich behandeln wollte. Und eine ist von Barista Renault, der fragt, mich würde ein Take zum San Francisco Backfield interessieren. Was mache ich mit meinen Sermon Shares? Ist Mitchell for real? Natürlich alles abhängig von Mostarts Verletzung. Und ich würde sagen, einen Teil der Frage behandeln wir nachher bei den Waiver-Targets, aber wir müssen jetzt natürlich schon über Trey Sermon reden, würde ich sagen, weil auch wieder eine Sache des Prozesses, nach der Preseason gibt's ja Trainings nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, manchmal sind Medienvertreter zugelassen und in der Preseason war halt völlig klar, dass Trey Sermon da die zweite Option hinter Raheem Mostert ist. Deswegen völlig logisch, dass er da startet und auch übernimmt, wenn Raheem Mostert ja sich verletzen sollte. Und dann war Trey Sermon ja ein healthy scratch, also stand nicht im Kader, würde man zu Deutsch sagen. Und hat uns alle auch komplett überrascht. Also der muss da ziemliche Scheiße gebaut haben, jetzt in den letzten Wochen vor der, oder beziehungsweise in der letzten Woche vor der Season, woraufhin er dann ja nicht mehr die zweite Geige spielt, was mich auch sehr überrascht hat. Keine Ahnung, was machst du mit Trey Sermon, wenn du ihn irgendwo hättest?
Erstmal halten. Wir wissen ja noch nicht, was mit Raheem Mostert ist. Also wenn Raheem Mostert ausfallen sollte, wird ja nochmal ein Spot frei. Also da spielt dann natürlich auch Special Teams eine Rolle. Ja, Trey Sermon ist kein Special Teamer. Das ist dann, hat dann Hasty übernommen. Und ein Spot muss dann halt weg. Ja, das war dann halt in dem Fall Trey Sermon. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass er nächste Woche active ist, weil Mostert ausfällt und auf einmal, weiß ich nicht, 10 Touches sieht oder 15 Carries oder sowas. Weil es ist Shanahan. Ja, also wir wissen nie, was der macht. Also das ist
Dem Typen, also, glaube ich, kein Wort.
Wenn wir eins jetzt wissen und was wir eigentlich immer schon wussten, aber wenn ihr neu dabei seid, Kyle Shanahan ist kein Coach für Fantasy. Ja, der macht ganz wilde Sachen und er treibt es nochmal auf die Spitze. Ja, jetzt mit Trey Sermon auf einmal healthy scratch, also wie du sagst, nicht im Kader. Wie das nächste Woche aussieht, weiß ich nicht. Elijah Mitchell, müssen wir natürlich gucken, was mit Raheem Mostert ist. Aber ich finde, die krasseste Frechheit war halt Brandon Ayuk. Ja, also, dass Brandon Ayuk, also ich zitiere nur, muss noch lernen, how to be a pro. Da frage
ja,
ich
mich, das ist ja völliger Bullshit.
Wollt ihr mich
das,
also komplett das, verarschen? Also der hat letztes Jahr richtig krass abgeliefert, ja, in seiner Rookie-Season. Also woher kommt, also ich bin alles durchgegangen, ne? Ich habe wirklich echt überlegt, ne? Habe ich einen Fehler gemacht, habe ich nicht richtig zugehört, habe ich irgendwas falsch evaluiert, ich bin alles durchgegangen. Ne? Der hatte Hamstring, Ayuk, deswegen hat er im letzten Preseason-Spiel auch nicht gespielt und seine Shares an Sherfield verloren. Da war die Rede davon, ja, man will ihn ein bisschen resten wegen der Verletzung. Und jetzt sagen, ne, und jetzt sagen die alle, ja, haben wir doch gesagt, der war in der Preseason, da sollte man auch ernst nehmen. Bullshit. Niemand konnte damit rechnen, dass er nicht spielt. Ja? Also abgrundtive Frechheit, ne? Also da frage ich mich auch, wo sind die ganzen Beatwriter, ja? Wo sind die ganzen Beatwriter, auf die wir uns dann verlassen müssen, ja? Wo sind die ganzen hochbezahlten Experten in Amerika, die da sich in Sachen Fantasy aufhalten, die gut vernetzt sind? Wie kann das sein, dass wir das nicht mitbekommen? Das ist unfassbar. Ayuk war, also das war eine bodenlose Frechheit.
Ja, also dieser Typ, der das geschrieben hat, keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es für mich ein völlig irrelevanter Bullshit-Laberat-Typ ist. Keine Ahnung, also das ist natürlich auch völliger Schwachsinn, was er da schreibt, weil Brandon Ayuk war halt verletzt, hatte die ganze Preseason irgendwie mit Hammy zu kämpfen und war gestern auch verletzt, was Shannon ja dann im Nachhinein sogar gesagt hat. Von daher würde ich da gar nicht so viel reininterpretieren. Also es gibt viele Leute, die sagen, guckt einfach ab, was mit Ayuk passiert. Ich sag, Ayuk ist ein klarer Buy für mich. Ich habe Sherfield zwar in einer Dynasty einfach so auf gut Glück, aber ich habe Sherfield halt auch die letzten Jahre spielen sehen bei Arizona und wenn ich eins weiß, dann, dass man Brandon Ayuk jetzt kaufen sollte.
Also er hat 26 Snaps gespielt auf jeden Fall. Ne? Ist jetzt nicht so, dass er verletzungsbedingt gefehlt hat. Er war schon active.
Ja, er hat genau das gemacht, was wir von DeAndre Swift erwartet haben.
Nee, also für mich eher kein Buy, sondern einfach ein Hold. Ich würde den jetzt nicht kaufen aktiv. Das ist mir zu unsicher, wegen Shanahan einfach. Also wenn man da so krass im Trüben fischt, ich meine, wenn du den jetzt gedraftet hast in der 5. Runde, 4. Runde, 6. Runde, wann auch immer, dann bleibt dir jetzt keine andere Wahl, als einfach zu halten. Wenn du in Dynasty bist, er ist immer noch ein junger Wide Receiver, ne? Also da würde ich sowieso nicht verkaufen. Da könnte man schon kaufen, klar, wenn jetzt jemand total ausflippt und den jetzt billig abgibt, klar, do it. Aber dass ich jetzt sage, hier in Redraft, den kaufen, will ich erstmal sehen. Also das ist mir zu heiß, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der beste Advice einfach hold.
Ja, ist ja auch so geil. Alle Leute schreiben mich an und sagen, hey, du hast Brandon Ayuk als Start empfohlen. Und wenn ich den Leuten dann ein Trade-Angebot in Ligen schicke, sagen die mir, ey, bist du bescheuert? Ich gebe doch nicht einen geilen Wide Receiver an Brandon Ayuk ab. Da frage ich mich auch, habt ihr eigentlich Latten am Zaun? Naja, wie dem auch sei. Ich steigere mich hier wieder in Sachen rein. Wir haben über Rory Mostert gesprochen, wir haben über Brandon Ayuk gesprochen und damit ist das Spiel auch erstmal abgehakt, bis wir nachher zu den Waiver-Targets kommen, weil ich glaube, da ist einer aus diesen Reihen dabei. Dann kommen wir zu Atlanta gegen Philadelphia und jetzt kommt dein Arthur-Smith-Take, Raphael.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, also 32-6 zu verlieren gegen die Eagles. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Eagles schlecht sind oder so, also ne, die haben ziemlich gut gespielt auch. Aber 6 Punkte zu erzielen ist auf jeden Fall hart. Also die D-Line der Eagles hat die O-Line komplett aufgefressen und die haben halt null Antworten gefunden. Ne? Also es war schon echt krass. Also Matt Ryan, unterirdisches Spiel, 21 Completion, 164 Yards. Also es ist genau das eigentlich eingetroffen, was ich ja die ganze Offseason über gesagt habe. Auf jeden Fall war er outside der Top 20 Quarterbacks in der Draft-Season. Ich habe den nirgendwo gedraftet. Genau deswegen, weil ohne Julio hatte ich halt einfach Angst. Und Calvin Ridley Calvin Ridley war okay, ja, ich meine, 8 Targets, 5 Receptions, 51, 7,6 Fantasy-Punkte, war jetzt nicht Gold oder so, aber gut, der ist immer noch ein Spieler, den du jede Woche aufstellst natürlich. Kyle Pitts ist für mich ein Buy-Low-Kandidat, der hatte 8 Targets, 4 Receptions, 31 Yards, 5 Fantasy-Punkte, ist nicht geil, aber 8 Targets als Tight End ist Money und klarer Bestandteil der Offense. Und wenn den jemand jetzt in der 4. Runde gedraftet hat, der wird safe, wird er enttäuscht sein. Und da kann man, glaube ich, ganz gut mal anfragen, was er dafür haben will. Dann hast du auf Tight End auf jeden Fall eine Top-Option. Ne? Trotzdem natürlich ein extrem schlechtes Spiel von der ganzen Atlanta Offense. Und ein Takeaway habe ich noch, Mike Davis. Gut, ich spiele nächste Woche gegen Tampa Bay. Ich weiß nicht, was da passieren soll. Also, also wer die Tampa Bay Defense hat, das ist auf jeden Fall, das wird Money. Mike Davis ist nächste Woche ein Sit aufgrund des Matchups gegen die Buccaneers. Aber Mike Davis hatte insgesamt 18 Touches, was ziemlich gut ist, wovon ich ausgegangen bin. Deswegen habe ich Mike Davis auch relativ hoch gehabt in meinen Rankings. Hatte 15 Carries, 49 Yards, 3 Receptions, 23 Yards, 8,7 Fantasy-Punkte. Der ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, in Anführungszeichen, bei den Falcons. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine Offense, wo man nicht so unbedingt viele Shares haben sollte. Ne? Weil es sieht schon sehr, 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 sehr schlecht, sehr, sehr holprig mit der O-Line.
Ja, was ich spannend fand, ist, dass sie Cordarrelle Patterson rumgeschoben haben. Hatte auch sieben, ich habe es mir da nicht aufgeschrieben, ich glaube sieben Attempts.
Sieben Carries, ne, 54 Yards, zwei Receptions, 13 Yards,
genau.
7,7 Fantasy-Punkte.
Genau, also wenn sich das so fortsetzt, dass er hier so, ja, so Nyheim Hines oder James White-like irgendwie auftritt, ne, also so als solider Running Back 2 hinter der ersten Option, man muss beachten, dass Cordarrelle Patterson auf Sleeper Wide Receiver berechtigt ist, ne, und dir da einen soliden Floor bringen könnte für die Wochen, also wenn sich das so fortsetzt. Ich will jetzt nicht sagen, startet nächste Woche Cordarrelle Patterson, bitte nicht, aber das sollte man definitiv mal erwähnt haben und im Hinterkopf haben. Jo, dann Kyle Pitts, genau, ein Buy zu dem, was er eben jetzt wert ist und nicht zu dem, was man in ihn im Draft investiert hat, denn er ist halt ein Tight End und das wird sein Spiel sein. Er hatte ein richtig gutes Matchup, hatte aber ja, wie du sagst, auch genug Targets, um was zu zeigen, also das wird sich, denke ich, auch so fortsetzen. Er hat das Zeug dazu, da ordentlich zu liefern, deswegen, jo. Dann kommen wir zu den Eagles und da haben wir natürlich Jalen Hurts und Devonta Smith, da muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen, weil das ist schön. Zach Ertz war mit Goddard relativ gleichgestellt bis zu seiner Verletzung, was ich auch sehr interessant fand. Also Zach Ertz ein guter Tight End. Und Kenny Gainwell, ja, hat einen Touchdown gefangen. Who would have thought? Ich glaube, der wird im Committee gleichberechtigt, wenn nicht Leadback in der Saison, habe ich ja schon 100-mal gesagt. Deswegen werden wir nachher auch auf Kenny Gainwell eingehen.
Okay. Wie kommst du darauf, dass der soll er den Job von Sanders übernehmen, sagst du?
Ja, Kenny Gainwell ist einfach besser.
Okay. Ja, also ich fand eigentlich, dass wir Miles Sanders, also ich habe den ein bisschen under-evaluiert, würde ich sagen. Hat er seinen Status ziemlich bestätigt. Also 15 Carries, 74 Yards, 4 Receptions, 39 Yards. Also mehr Receptions als Kenny Gainwell übrigens. 15,3 Fantasy-Punkte. Gainwell hat halt den Touchdown gemacht. Definitiv auch ein Waiver-Wire-Target für mich, aber Miles Sanders für mich ganz klar Leadback und hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist jetzt nicht da, wie Kenny Gainwell da übernehmen soll. Ich glaube, das ist einfach ein guter One-Two-Punch. Und beide haben Berechtigung auf jeden Fall, every week
zu starten. Ich finde, Miles Sanders hat genau das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe, dass er im Committee enden wird und dass er einfach gut ist. Von daher,
jo. Okay, ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Anzeichen gesehen, dass Miles Sanders irgendwie schlecht war. Wie gesagt, hat auch ganz gute Zahlen aufgelegt. Wie gesagt, mehr Receptions, hat auch 74 Yards erlaufen. Also ich fand, das war ein gutes Spiel für Miles Sanders. Also für mich, für meine Evaluation, eine positive Überraschung, dass er da ganz klar Committee, dass er das Backfield angeführt hat. Aber Kenneth Gainwell für mich auch ein Waiver-Wire-Target. So soll das jetzt nicht klingen. Du hast jetzt eben einfach so übersprungen, was Jalen Hurts und Devonta Smith für ein Spiel gehabt haben. Ich will es nur noch mal sagen, also Jalen Hurts, 264 Yards geworfen, 3 Touchdowns, 7 Carries für 72 Yards, 30 Fantasy-Punkte, geiles Spiel, Devonta Smith, 8 Targets, 6 Receptions, 71 Yards, 1 Touchdown, 16 Fantasy-Punkte. Also diese Kombination scheint zu klicken, was natürlich ultra geil ist, weil Devonta Smith hatte ja diese Verletzung in der Offseason, deswegen hatten wir ihn ein bisschen runtergestuft. Schön, dass er bei 100% ist, schön, dass sie ihn einbinden. Devonta Smith auf jeden Fall auch für mich ein Every-Week-Starter bei den Eagles.
Auf jeden Fall. Genau so ist es. Dann kommen wir zu Washington gegen Chargers. Ja, Mike Williams, who would have thought? Mehr habe ich nicht zu den Chargers. Doch, Larry Rountree ist der Komplementärback zu Austin Eckler. Überrascht dich das?
Ich hätte schon eher gedacht, dass es Justin Jackson ist, der eigentlich ein ganz guter Spieler ist. Der hatte einen Carry.
Ja. Larry
Rountree ist jetzt auch kein krasser Typ jetzt irgendwie gewesen. 8 Carries für 27 Yards, also ist kein guter Schnitt. 2,7 Fantasy-Punkte. Aber scheint der Typ neben Eckler zu sein. Eckler leider kein Target. Das ist scheiße. Ja, hatte dafür sehr viele Red Zone-Trips, aber 15 Carries, 57 Yards, ein Touchdown, 11 Fantasy-Punkte. Ja, weiß ich nicht. Dann, also ich habe jetzt in Eckler keinen James Conner gesehen. Ne? Also das ist ungefähr James Conners Statline mit Touchdown. Ne? Deswegen, also es ist halt irgendwie total blöd. Ich hoffe, dass das nächste Spiel wieder ein paar mehr Targets Richtung Eckler gehen und ein paar mehr Receptions. Ansonsten müssen wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, aber es ist auf jeden Fall nicht schön zu sehen. Larry Rountree, ja, ist dann der Joshua Kelly, den ich eigentlich letztes Jahr erwartet habe, ist jetzt endlich mal eingetroffen. Aber Standalone-Wert hat er auch nicht wirklich. Wide Receiver, wie du gesagt hast, Mike Williams, 8 Receptions, 82 Yards, 1 Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Keen Allen natürlich wieder, wie immer, ne, gut performt, hat er ja keinen Touchdown gemacht, 9 Receptions, 100 Yards, 13,5 Fantasy-Punkte. Guter Abend für beide und ich glaube, so kann man weitergehen, dass Guyton, Palmer und KJ Hill, ja, eher keine Option sind, vor allem wenn Jerry Cook noch 8 Tage zieht für 5 Receptions und 56 Yards, da sind die, ja, ist dann für den dritten Wide Receiver kein Platz mehr.
Genau so ist es. Ja, dann bei Washington, da Terry McLaurin, dieser eine geile Catch, oh, der war, das hat mein Herz erfreut tatsächlich. Und wir haben es gesagt, genau, Ryan Fitzpatrick ist rausgegangen, Taylor Heinicke ist reingekommen und was ich natürlich spannend fand, ist, dass Diami Brown die Majority auf Snaps gesehen hat, also eine große Anzahl und von daher, ja, Diami Brown auf jeden Fall jemand, mit dem man rechnen sollte und Terry McLaurin ist da natürlich ganz klar dann der die Nummer 1, das war schön anzusehen.
Ja, war ja ein Shit-Game trotzdem, ne? Also
vier
Targets, 4 Receptions für McLaurin, 62 Yards, das ist nicht das, was du sehen willst. Diami Brown auch 4 Targets, nur 1 Reception, minus 2 Yards, hat 51 Snaps gesehen, also ganz klar mit Terry McLaurin da sich abgesetzt. Das ist natürlich schön zu beobachten, aber da brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Production, ein bisschen mehr Targets. Ich hoffe nicht, dass das so weitergeht. Die Running Backs haben jetzt ziemlich viel gesehen, vor allem Antonio Gibson, 20 Carries, 90 Yards, 3 Receptions, 18 Yards, 1 Fumble, nur 8 Fantasy-Punkte wegen dem Fumble und keinen Touchdown gemacht, aber eine gute Entwicklung auf jeden Fall, hatte die meisten Receptions aus dem Backfield, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut für Antonio Gibson, aber
who would have thought?
Insgesamt auf jeden Fall eine schlechte Performance von allen eigentlich vom Washington Football Team. Ich hoffe, dass das Team jetzt mit Tyler Heinicke nicht einbricht. Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre mit Fitz. Der sah jetzt auch nicht unbedingt sexy aus zum Start des Spiels. Ich hoffe nur, dass es kein Team wird, ja, wo wir keine Shares unbedingt haben möchten. Ne?
So ist es. Ich wollte gerade eben noch den Whopper von Terry McLaurin ansprechen mit 0,454, was mich zu einer hervorragenden Überleitung führt, weil wir haben die Frage von Jack Daniels, die scheint einige zu beschäftigen, weil wir sie am Freitag auch schon hatten. Wird es die 2021er Spiele auch in der Shiny-App geben? Bisher ist ja nur 18 bis 20 auswählbar. Ja, wird es auf jeden Fall. Ich bin nur gerade im Urlaub und habe komischerweise keinen Zugriff auf meinen NAS-System zu Hause, wie dem auch sei. Auf jeden Fall komme ich nicht drauf, die Daten zu aktualisieren. Wird es aber auf jeden Fall geben, wenn ich wieder zu Hause bin, mit Woche 1 dann aktualisiert, bis dann unsere Website an den Start geht, dann gibt es das natürlich da alles auswählbar, da leistet unser hervorragender Mann aus der Community, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen erwähnen darf, leistet da auch hervorragende Arbeit und von daher werde ich ihn würdigen, wenn er das mir das okay gibt. Der ist auf jeden Fall dran, geile Seite wird das und da könnt ihr dann hervorragend alles auswählen. Der macht ja auch schon unsere Upside Bowl Webseiten, dazu wollte ich am Dienstag, wir haben ja jetzt einen Take im Tuesday, dazu wollte ich heute noch was gesagt haben, ich verschieb's auf Freitag. Wir haben nämlich viele Webseiten für alle Upside Bowl liegen, aber werde ich am Freitag nochmal was zu sagen und ja, die Shiny App wird's geben. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Entschuldige bitte. Ja, und hier schreibt einer, Diami Brown war doch Murks. Nee, war er eben nicht, weil er hat genau denselben Whopper wie Terry McLaurin, hat 4 Targets gesehen, und das wird die nächste Zeit klicken. Majority of Snaps gesehen, wie Terry McLaurin. Also, wir haben es ja gesagt, Tommy, Junge, beruhig
Tommy, ich habe doch extra für dich die Sideline vorgelesen. Habe ja auch gesagt, dass es eine Shitshow war. Es ging jetzt dem Christian wahrscheinlich um die Opportunity, das
richtig,
mit seinem Whopper ausdrücken.
Danke sehr.
Er hat nur Schwierigkeiten, halt Opportunity statt Whopper zu sagen.
Danke, dass vielen Dank, Raphael. Ja, wir ergänzen uns wieder hervorragend.
So bin ich.
So, wir kommen zum nächsten Spiel. Houston gegen Jacksonville. Und wir haben da auch direkt die nächste Frage von Pantonius. Pantonius fragt, was machen wir mit unseren Jacksonville Jaguars Shares? Lawrence, Wide Receiver, Running Back, Gameplan sah alles kotig aus. Und da das gegen Houston, einfach nur schlechtes Spiel? Oder sollte man sich Sorgen machen, Raphael?
Ja, also dass Jacksonville ein Team ist, wo wir nicht unbedingt Shares haben wollen, war klar. Ich muss aber sagen, ich bin relativ positiv überrascht von den Passing Attempts. Es waren 50 Stück. Ich meine, die waren natürlich im Rückstand auch gegen die Texans. Ich meine, also um das nochmal irgendwie zu sagen, die haben mit 37 zu 21 gegen die Texans verloren. Das ist echt, das ist auf jeden Fall crazy. aber die hatten 50 Passing Attempts. Demzufolge Marvin Jones 9 Targets, DJ Chark 12 Targets, nur 3 Receptions. Keine Ahnung, 86 Yards, Touchdown, 16 Punkte gemacht, aber ich wollte nur sagen, von 12 Targets und 3 Receptions. Und Chenault auch 9 Targets, 7 Receptions. Also ich finde, alle drei Wide Receiver kann man aufstellen, weil es wird klar, also es ist klar, dass die Defense Trash ist des Grauens und es werden sehr, sehr viele Passing Attempts folgen. Also die Wide Receiver, da will ich investiert sein. Was mir Sorgen macht, ist die Running Back Position. Denn, und ich muss dir Credits geben an den Hebrumer, ja. Er hat's gesagt. Brumi hat's gesagt, ja. Er sieht in Carlos Hyde denjenigen, der das Backfield anführt und Brumi hatte recht, ja. lassen wir die Kirche im Dorf. Brumi hatte recht. 9 Carries, 44 Yards für Carlos Hyde, 2 Receptions, 14 Yards, 6,8 Fantasy-Punkte. Ist jetzt nicht toll oder so, aber war auf jeden Fall mal Leadback. James Robinson war eher der Receiving-Guy, ja, mit 6 Targets, 3 Receptions, 29 Yards, 5,9 Fantasy-Punkte, hatte nur 5 Carries. Also das macht mir auf jeden Fall Sorgen. Bei den Red Zone-Trips stand James Robinson auf dem Feld, da wurde aber größtenteils gepasst. Da ist halt die große Frage, wer sieht die Goal-Line? Scheint auf Carlos Hyde hinauszulaufen. Das Backfield ist sehr undurchsichtig. Was ich da schon mal gut finde, ist, dass James Robinson wenigstens nicht komplett tot ist, sondern eher der Receiving Back zwischen den beiden ist. Und im Zweifel habe ich lieber den Receiving Back in einer shitty Offense. Und das sind die Jacksonville Jaguars. Deswegen James Robinson für mich auch ein kleiner Buy-Low-Kandidat. Den hat man auch in der 4., 5. Runde geholt. Vielleicht auch manchmal 3. Runde, je nachdem, wie krass die Running Backs von Bord gegangen sind, wie viel Angst man hatte, dass man keinen mehr bekommt. Ich hatte ihn auf Running Back 14. Muss ich mir selber eingestehen. War eine falsche Evaluation. Stand jetzt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Er scheint James Robinson nicht zu mögen. Der Coach. Die haben ja auch Travis Etienne gedraftet in der ersten Runde. Aber James Robinson stand jetzt auf jeden Fall mal der Receiving Back in einem Team, was oft zurückliegen wird. Ist für mich ein Buy-Low-Kandidat, weil derjenige, der James Robinson hat, ziemlich enttäuscht sein wird.
Ja, fairer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ihn zu kaufen, aber ja, kann die Argumente verstehen. Also auf jeden Fall. Ja, vor allem, wie du sagst, Receiving Backs, sie werden oft zurückliegen, weil die Jacksonville Jaguars sind halt echt grottencode. Deshalb, ja, passt schon, was du sagst. Von daher, ja, warum nicht? Also ja, auch geil. Ich habe ja gesagt, ich hab so ein bisschen Bock auf die Texans und Tyrod Taylor, ne? Und Junge, sie waren die 9. beste Offense nach EPA per Play. Also die Texans, geil. Ich hab richtig Bock. Wird das so ein Up and Down sein und es war jetzt so ein Ausreißerspiel und nächste Woche sieht die Sache wieder komplett anders aus. Muss man gerade gucken, gegen wen sie nächste Woche spielen. Ja, gegen die Cleveland Browns. Das wird natürlich, das wird, denke ich, eine richtige Shitshow, aber schön mal so eine Woche gehabt zu haben, ja, wo Tyrod Taylor dann eben auch abliefert. Also, geil.
Ja, Tyrod Taylor kommen wir gleich auf jeden Fall noch, aber wir haben Breaking News. Albatros, der übrigens mit Prime abonniert hat, danke Albatros, droppt hier die News. Mostert out 8 weeks. Shit, Bro. Das ist ein harter Hit für mich. Ich habe ziemlich viele Mustard-Shares. Das ist ein harter Hit.
Ja, ich zum Glück nicht, aber das hat nichts mit dem Prozess zu tun. Der war bei dir dann vollkommen richtig. Ja, blöde Sache. Aber wir kommen da nachher, denke ich, bei den Waiver-Wire-Targets, also gleich, in absehbarer Kürze, Länge. Ah ja, wir haben noch viel zu viele Spiele. Wir müssen mal auf die Tube drücken hier. Ja, wir sind bei Houston gegen Jacksonville, wir sind bei Houston angekommen. Was machen wir mit Ingram, Raphael? Ich würde mal sagen, die Jacksonville Jaguars Run-Defense ist halt auch ein bisschen anders trashy, ne? Also die war halt auch schlecht. Und sie haben halt geführt, die Houston Texans, ne? Das ist auch, also dann können sie halt auch mal Ingram pounden. Sonst wäre wahrscheinlich eher David Johnson oder was die Option gewesen. Ich persönlich glaube nicht, dass Mark Ingram so diese wöchentliche Running Back Option ist, wie er sie gestern war. Siehst du das anders?
Also das hat mich auch komplett umgehauen. Also Mark Ingram 26 Carries, 85 Yards, ein Touchdown. Hallo, was ist passiert? Also ja. Also wenn die Red Zone immer zu den Houston Texans geschalten hat, habe ich immer nur Lindsay gesehen und dachte, okay, Lindsay ist Leadback, geil und so. Und auf einmal sehe ich so Mark Ingram voll die Carries und so. Ich denke mir, what the fuck, was denn da passiert? Hab dann aber gesehen, dass Philip Lindsay auch an der Goal-Line da einen Fumble hatte. Ich glaube, das wurde ihm nicht angehängt, aber da war so ein Play, da hat er auf jeden Fall den Ball fallen lassen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Vielleicht war das auch so eine kleine Reaktion darauf, dass Mark Ingram so viel gesehen hat. Aber mit dem Backfield willst du einfach nichts zu tun haben. Ne? David Johnson, 3 Carries, 10 Yards, 3 Receptions, 18 Yards, einen Touchdown gemacht, yay, 10,3 Fantasy-Punkte. Aber mit dem Backfield willst du nichts zu tun haben. Die werden zurückliegen und dann ist halt die Frage, ja, wie sieht's aus mit David Johnson, wie sieht's aus mit Lindsay? Mark Ingram, only Rusher, aber ja, kein Waiver-Wire Must-Add für mich, Mark Ingram. Nur um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, er hatte 26 ja. Carries, ja, aber es ist kein Waiver-Wire Priority, wie man so schön sagt, also wie sagt man das so, dass man den unbedingt haben muss, für mich auf jeden Fall nicht.
So ist es, ich genauso. Dann kommen wir zu Buffalo gegen die Pittsburgh Steelers und was natürlich sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass die Pittsburgh Steelers Offense grottig war. Wer Upside hört, der wird das gewusst haben, ich habe zum Beispiel Claypool Habe ich Claypool gesittet? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich empfohlen, wir haben empfohlen, du ja auch, die Pittsburgh Steelers Wide Receiver zu sitten.
Auf gar keinen Fall habe ich das empfohlen. Ich sag immer und werde immer sagen, Deontay Johnson immer starten.
Ja, Deontay Johnson, okay. Außerhalb von Deontay Johnson.
Ja, klar. Deontay Johnson, habe ich ja gesagt, Tagleader, Snapleader, das ist alles. Deontay Johnson hatte auch wieder 10 Targets, 5 Receptions, 36 Yards, war kurzfristig out, da habe ich schon Angst gehabt, kam aber wieder zurück, an Touchdown gemacht. Deontay Johnson ist der Einzige, den du every week startest aus diesem Trio.
Ja, geht so, das würde ich anders sehen, aber das wisst ihr ja alle, deshalb machen wir weiter mit den Buffalo Bills. Falls du nichts zu Najee Harris sagen willst, ich finde, jedes Wort wäre überflüssig, weil ist nichts passiert, nichts Besonderes.
Naja, die Leute fragen sich halt, was sie machen sollen. Najee Harris hatte 16 Carries, 45 Yards, eine Reception, also 17 Touches. Ja, das ist in Ordnung, ja, also wir würden uns natürlich mehr wünschen. Der größte Takeaway ist tatsächlich, dass kein anderer Running Back irgendwas gesehen hat, ja. Also kein anderer hat irgendwas gesehen. Er hat 100% Snaps gesehen. 100% Touches im Backfield für Najee Harris. Das ist der Takeaway. Macht euch keine Sorgen. Klarer Workhorse.
Sehr gut. Dann kommen wir zu den Buffalo Bills und zur Devin Singletary Overreaction. Was sagst du zu Devin Singletary? Und wir haben die Frage von Puppenkiste. Was machen wir mit Zach Moss?
Ja, es ist Zach Moss scheint nicht verletzt gewesen zu sein. Ne? Das ist auf jeden Fall besorgniserregend für Zach Moss. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich will jetzt nicht sagen, man kann ja froh sein, dass einer von den beiden raus ist. Mir ziemlich egal, ob es jetzt Singletary oder Moss ist, aus Fantasy-Sicht. So hatte Singletary 14 Touches. Hat sie jetzt nicht unbedingt in Gold umgemünzt, aber 14, 15 Touches nehmen wir. 7,5 Fantasy-Punkte kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Die waren natürlich viel zurück. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die führen, wie dann Singletary eingesetzt wird. Aber er hat seine Sache auf jeden Fall ganz gut gemacht. Hat 11 Carries für 72 Yards. Das passt schon. Zach Moss ist für mich droppable. Ja? Also war ja in der Offseason, im Training Camp hatte er hin und wieder die Oberhand, hat sich dann verletzt und jetzt irgendwie ganz raus. Auch sehr undurchsichtig. Müssen wir vielleicht mal abwarten, was die Coaches so noch in Zukunft sagen. Aber wenn du jetzt irgendwie vor der Entscheidung stehst, Elijah Mitchell oder Zach Moss, dann ist natürlich die Sache eindeutig für Mitchell.
Ja, ich wollte aus dem Buffalo Backfield noch nie jemanden haben, möchte das auch weiterhin nicht. Von daher ist die Sache für mich ganz klar, was machen wir mit Zach Moss? Gar nichts. Und mit Devin Singletary auch gar nichts.
Ja, von daher, schon flexibel auf jeden Fall. Ne? Also wenn man mir 15 Touches garantiert als auf der Running-Position, dann bin ich da drin. Weil wir auch wieder gesehen haben in diesem Spieltag, es ist eine Passing-Liga, ne? Also einen Running Back zu finden, der 15 bis 20 Touches hat, ist gar nicht mehr so einfach. Ne? Wir haben es jetzt auch gesehen bei Eckler zum Beispiel. Wenn du einfach nur ein Only-Runner bist, hast du halt schwere Karten. Ja? Und Singletary hat wenigstens noch 5 Targets gesehen, hat 3 Receptions daraus gemacht. Also das finde ich schon ordentlich. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit will ich nichts zu tun haben. Es kann halt nur sein, dass Zach Moss nächste Woche wieder active ist, aus irgendeinem Grund. Und dann hast du halt wieder die shitty Committee. Aber trotzdem, Singletary, for now, bin ich da auf jeden Fall interessiert. Wenn er auf dem Waiver ist, ist das für mich auf jeden Fall auch ein Ad. Aber der wird wahrscheinlich nicht da sein, weil Zach Moss schon vorm Spiel out war und sich jemand den geholt hat. Aber ich finde, Singletary sollte man hier nicht unterbuttern.
Man sollte auf jeden Fall noch einen Buffalo-Spieler unterbuttern. Who would have thought? Josh Allen ist im EPA CPOE Composite ein Platz hinter Carson Wentz. Ich glaube, irgendwo in den 30ern. Weiß es gerade gar nicht. Habe es eben nochmal nachgeguckt. Auf Platz 23. Okay, Carson Wentz ist auf 22. Who would have thought? Josh Allen ist Code. Dann können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. New Orleans gegen
vielleicht kann man auch noch sagen, dass du gehst immer einfach weiter. Cole Beasley sehr, sehr viele Snaps gesehen hat. Ja, Emmanuel Sanders mit 79 Snaps, Stephon Diggs mit 78 und Cole Beasley mit 77. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Cole Beasley in einigen Ligen gedroppt wurde. Vor allem auch interessant im Upside Bowl. Cole Beasley, jemand, der viele First Downs fängt. 13 Targets, 8 Receptions für Cole Beasley, 60 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wenn der auf dem Waiver ist, sollte man sich den holen. Der ist immer eine Safety-Anspielstation. Und ja, Diggs natürlich jetzt keine überragenden Stats oder so, aber 14 Targets, 9 Receptions, 69 Yards, kein Grund zur Sorge. Ich glaube, dass Josh Allen sich wieder fangen wird. Ich bin da ein bisschen optimistischer als Christian, der jetzt seine Victory Lap dreht, aber warten wir mal ab, war Week 1. Ne?
Ja, Cole Beasley, 51er Whopper, gar nicht so schlecht. Dann jetzt aber New Orleans gegen Green Bay. Raphael, sollen wir die nächste Victory Lap nehmen als gemeinsamen Upside gegen Aaron Rodgers? Oder wann startet Jordan Love?
Ich bin ja Rodgers-Fan, ne? Das war ja immer das, was ich gesagt habe. Die Evaluation, weshalb ich ihn vor 2 Jahren so tief hatte, hat nichts mit Rodgers zu tun. Also ich mag den sehr gerne. Für mich einer der wahrscheinlich Top 3, Top 4 Quarterbacks aller Zeiten. hinter Eli Manning. Aber deswegen, ich bin jetzt, das hat nichts mit Rodgers zu tun. Du bist ja eher so, dass du da ein bisschen, ja, aber ich meine, James Winstons Zerstörung ist immer schön, ne? Ich weiß nicht, ob man das Zerstörung nennen kann. Ich meine, 14 Completions für James Winston, 148 Yards. Ich meine, 5 Touchdowns sind krass, ne? Aber ich meine, 148 Yards ist keine James Winston Statline. Es war ein ganz weirdes Spiel, ne? Also Green Bay war früh zurück, haben früh Fourth Downs ausgespielt, das eine oder andere Mal gescheitert, hatten Fumble. Ja, irgendwie haben die Saints aus allem immer einen Score gemacht und dann war das Spiel irgendwie schnell durch. Ich glaube, so richtig viel kann man über die Saints auch gar nicht sagen. Also Deonte Harris nur 2 Targets, Callaway Shutdown 2 Targets, Chris Hogan 1 Target, Jovan Johnson als Tight End 3 Targets, 3 Receptions, 21 Yards, 2 Touchdowns, 15,6 Fantasy-Punkte, können wir getrost vernachlässigen. Du willst keinen Tight End haben, der nur 3 Receptions hat, zumindest ich nicht. Falls da jemand irgendwie fragt, ist das ein Waiver-Wire-Ad, für mich nicht. Adam Troutman hingegen hatte 6 Targets, 3 Receptions, 18 Yards. Also irgendwie wissen wir nicht viel über diese Offense, finde ich, weil das irgendwie einfach, es hat nichts funktioniert bei den Packers. Die waren früh zurück, vor im vierten Viertel war, hat gar keiner mehr gespielt bei den Packers. Also irgendwie war das ein weirdes Spiel. Und ich würde sagen, Packers komplette Buy-Low von oben bis unten.
Ja, von Adams bis Aaron Jones halt, von A bis A quasi. James Winston, Nummer 1 Quarterback in EPA, CPOE, Composite, also der beste Quarterback der Woche einfach, muss man halt sagen, James Winston, who would have thought? Wir haben die Frage von Swiss Guy, was machen wir mit Callaway und der New Orleans Offense? Werden die weiterhin so wenig passen und kann man ihn auch für heiße Wave, also kann man ihn auch für andere Spieler droppen? So, Max Callaway, spannende Personalie, Nummer 1 Wide Receiver in New Orleans. Callaway und Troutman sind halt die Receiving Options, die man haben muss. Troutman mit einem Whopper von 0,6. Callaway hat gegen Jair Alexander natürlich gespielt, deswegen leider shutdowned worden. Und aber Callaway und Troutman haben beide alle, beziehungsweise fast alle Snaps gespielt. Alle anderen nur 50%. Deswegen Callaway und Troutman einfach die Spieler zu ownen in New Orleans. Und natürlich Alvin Kamara ist ganz klar. Und James Winston. Und wer mich tatsächlich überrascht hat, dass er jetzt schon relevant ist, das ist Tony Jones.
Ja, aber das war natürlich auch viel Garbage Time, ne?
GameScript, ja. Also ja, genau, du sagst, genau, Garbage Time ist richtig. Also ja, er kam halt zum Einsatz. Das fand ich ganz nett.
Ja, ja. Sah auch gar nicht schlecht aus, aber das war wirklich halt Fourth Quarter und sowas. Ne? Ähnlich wie bei Daryl Henderson übrigens. Ich habe das Spiel ja live gesehen. Also wir kommen ja gleich noch zu Daryl Henderson, aber da würde ich nicht überreagieren. Das sah bis Ende dritten Quarters gar nicht so gut aus, wie die Statline vermuten. Aber ja, du hast angesprochen, Marcus Callaway mit 52 Snaps. Der zweite Receiver dahinter, Deonte Harris mit 27. Also das ist eine ganz wichtiger Takeaway. Ja, Marcus Callaway ist die 1. Ich würde den halten, gucken, was nächste Woche passiert. Jetzt nicht überreagieren und den droppen. Ich würde den erstmal noch halten, auf jeden Fall.
So ist es. Oder kaufen.
Weil nämlich die Frage von Swiss Guy war, was machen wir mit dem Receiving Core? Das war jetzt kein Sample Size zum Evaluieren. Also jeder Drive war ein Touchdown irgendwie. Die haben schon in der Red Zone angefangen. Winston hat immer jemanden gefunden, der einen Touchdown gemacht hat. Man kann die Offense meiner Meinung nach jetzt noch gar nicht evaluieren, weil das einfach ein weirdes Spiel war.
Ja, so ist es. Also ich evaluiere Callaway und sage dir, Swiss Guy, hol Callaway. Ah, du hast schon Callaway. Du wolltest doch Callaway oder Sammy Watkins starten und hoffst jetzt auf Sammy Watkins heute Abend. Geil, ich hab so Bock, Sammy Watkins. Morgen früh, wenn ich aufwache, direkt das erste, was ich mache, Condensed Version gucken und sehen, wie Sammy Watkins komplett reinkotet oder mir die 20 Punkte erzielt. Und es wird natürlich Letzteres sein. Sammy Watkins, einfach geil, ich hab richtig Bock. Dann haben wir Kansas City gegen Cleveland. OBJ ist ja vor dem Spiel noch outgeruled worden. Ja, dadurch hatte man gehofft, oder ich hatte vor allem gehofft, dass Austin Hooper dadurch mehr in den Fokus rückt als Receiving Tight End. Und was war die Sache? Es war die Sache, dass David Njoku eher der Receiving Tight End war. Hooper und Njoku quasi gleichberechtigt, aber Hooper, also was Snap-Zahlen angeht, aber Hooper hat viel geblockt. Ja, was für mich da spannend war in der Cleveland Browns Offense war, dass Anthony Schwartz ahead, also die, vor Rashad Higgins ist, ne? Also wenn OBJ out ist, dann könnte Anthony Schwartz da vielleicht eine Option sein in diesem Receiving Core. Und ja, Chubb und Hunt, muss man nichts sagen, sowieso ein geiles Duo, von daher, ja, dein Take.
Ja, Schwartz ist auf jeden Fall immer in Dynasty, den man aufnehmen kann, ne? Redraft, ist es dann eher Landry, ne? Der ganz klare Leader ist. Passen eh
Schwartz
nicht viel.
Hatte den höchsten Whopper aller Cleveland Receiver.
Oh, du mit deinem Whopper immer, ne? Das ist echt auch keine so. Naja.
Das ist eine hervorragende Opportunity-Stat. Er hatte fünf Targets, er hatte 126 Air Yards. Er war die beste Receiving-Option bei den Browns.
Ja. Wie gesagt, Donovan Peoples-Jones auch mit 47 Snaps, also auch war dann der zweite Receiver hinter Jarvis Landry, der ja fast genauso viele Snaps hatte tatsächlich wie Jarvis Landry. Also ich will auch abgesehen von Landry, wenn OBJ ausfällt, eigentlich keinen haben, das ist mir zu tricky da das Ganze. Hooper und Njoku, ja, Tight End by Committee, ne? Das ist natürlich alles andere als gut. Njoku, wenn der ein Team hätte, wo der Tight End 1 wäre, das wäre Money natürlich, ne? Weil er ist extrem athletisch. Das wäre richtig geil, aber so kannst du weder Hooper noch Njoku starten. Und Harrison Bryant ist ja auch noch da. Aber ja, bei den Running Backs, Chubb ist doing Chubb Things, ja. Monster einfach nur, gut, hatte den Fumble, ist jetzt nicht so geil gewesen, aber klar, every week starten natürlich. Kareem Hunt, wie jede Woche, Flex Appeal, hast du, glaube ich, letzte Woche gedroppt, ne? Flex Appeal auf jeden Fall, hat sein Ding gemacht, glaube ich, keine großen Takeaways bei den Browns.
Ja, hättest du lieber den Receiver mit 5 Targets, 3 First Downs und 16 Air Yards oder lieber den mit 5 Targets, 2 First Downs und 126 Air Yards?
Ja, beide nicht, ey.
Just asking, Bro.
Also 5 Targets sind einfach zu wenig.
Willst du nur nochmal sicherstellen. Gut, dann haben wir Kansas City. Ja, kein Take. Mecole Hardman ist Wide Receiver Nummer 2. Wenn er sich als Wide Receiver Nummer 2 emerged, dann ist er durchaus eine Option, die man flexen kann, aber das war's auch.
Ja, was man immer sagen muss bei den Chiefs, er wäre die 3. Ja? Also,
ja.
Das reicht halt immer noch nicht. Ne? Also Tyreek Hill sieht halt so viel und Travis Kelce sehen so viel, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ne? Tyreek Hill mit 11 Receptions, 197 Yards, Touchdown, 31 Fantasy-Punkte, Travis Kelce 6 Receptions, 76 Yards, 2 Touchdowns, 22,6 Fantasy-Punkte. Ja, Mecole Hardman ist da die 3, okay, er hatte 45 Snaps, ganz gute Ausbeute, 3 Receptions, 19 Yards, 3,4 Fantasy-Punkte. Ja, ich weiß nicht, wo, er wird das ein oder andere Boom-Spiel haben, safe, aber ich sehe da keinen Floor, dass ich sage, den kann ich aufstellen, weil einfach die anderen zu dominant sind, meiner Meinung nach. Ne? Man kann, glaube ich, noch festhalten bei den Chiefs, dass Clyde Edwards-Hilaire eindeutig der Leadback ist. Also da gibt es keine zwei Meinungen, dass Daryl Williams oder Jared McKinnon da irgendwas sehen. Daryl Williams mit einem Carry, Jared McKinnon mit gar keinem. Clyde Edwards-Hilaire mit 14 Carries für 43 Yards, 3 Receptions, 29 Yards, 8,7 Fantasy-Punkte. Nicht geil, aber safe der Leadback. 17 Touches in der Offense nehmen wir gerne. Hoffen wir mal, dass er einen oder anderen Goal-Line-Attempt bekommt und dass er dann einen oder anderen Touchdown machen kann. Dann ist er auf jeden Fall primed für ein Running Back 1 Finish. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen mehr kommt, was Touchdown angeht.
Sehr gut. Dann kommen wir zu New England gegen Miami und da habe ich mir als einziges notiert Sell Nelson Aguilar.
Ja.
Mit 3 Ausrufezeichen.
Ja, das war das erwartete Shitty-Spiel. Ne? Also Miami Dolphins 17 Punkte, New England Patriots 16 Punkte. Ich hatte ja auch die Dolphins als einer meiner Defenses, weil ich davon ausgegangen bin, dass es so ein Spiel wird. Ich würde sogar auch sagen, Parker und Waddle sind Sales, weil Will Fuller kommt zurück. Parker mit 7 Targets, 4 Receptions, 78 Yards, 10 Fantasy-Punkte, da kann man vielleicht noch was rausholen. Waddle mit 4 Receptions, 61 Yards, Touchdown, 14 Fantasy-Punkte. Wenn Will Fuller zurückkommt, werden die beide noch weniger Targets sehen, also so war schon kein hoher Target-Share. Ja, ich bin da irgendwie raus bei dem Team. Mike Gesicki ist komplett tot. Also Gesicki ist tot. Einfach tot. Da kommt gar nichts. Ja. Null Receptions, 2 Targets, 1 Tackle, hatte sogar weniger Snaps als Durham Smythe. Also das Ding ist durch mit Gesicki, den könnt ihr droppen. Miles Gaskin, da war auch eine Frage, glaube ich, beim Livestream. Da habe ich noch gesagt, ja, Gaskin ist der Leadback, aber die Frage ist, wie krass ist der Leadback? Und wir haben gesehen, er ist der Leadback, aber 9 Carries für 49 Yards ist nicht das, was du unbedingt sehen willst. Klar, hatte 5 Receptions, das ist sehr nice, 27 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Sah auch athletisch aus, sah gut aus, sah dynamisch aus. Aber Malcolm Brown immer noch mit 5 Carries, Salvan Ahmed mit 5 Touches, 3 Carries, 2 Receptions. Also das ist nicht nice in einer nicht so krassen Offense. Sehr viele Bauchschmerzen bei den Dolphins, weil einfach Tour, die Offense gefällt mir einfach nicht. Und wenn da jetzt noch Will Fuller zurückkommt, dann hast du da drei Wide Receiver, die einfach eine hohe Target-Share sehen müssen, um relevant zu sein. Und so ist es halt schwierig.
Yo. Ach, Raphael, jetzt kommen deine Giants. New York Giants gegen Denver Broncos. Und ich habe mir wieder...
Ja. Sollen wir nicht noch kurz die Patriots machen? Weil die haben ja auch gespielt, oder?
Ja, ich habe außer Sell Ego, glaube ich, nichts notiert. Mach deine Patriots.
Okay, ja, ich meine, Jacoby Myers hat das Team angeführt in Snaps unter den Wide Receiver, ne? Also mit 74 Snaps. mehr gehabt als Nelson Aguilar mit 64 Snaps. Jakobi Meyers auch 9 Targets, 6 Receptions, 44 Yards. Auf jeden Fall der Wide Receiver to own, meiner Meinung nach. Wie du schon sagst, Nelson Aguilar, der Wide Receiver to sell auf jeden Fall mit seinem Touchdown. Da bin ich ganz bei dir. Die Tight Ends, ganz klares Committee, ne? Jonnu Smith, 1 Carry, 6 Yards, 5 Receptions, 42 Yards, 6,3 Fantasy-Punkte. Hunter Henry, 3 Receptions, 31 Yards, 4,6 Fantasy-Punkte. Beide mit, einer 55 Snaps, einer 54 Snaps. Also komplettes Committee, kompletter Trash-Code. Damien Harris mit einem guten Spiel, 23 Carries, 100 Yards, 2 Receptions, 17 Yards, ein Fumble am Ende im letzten Drive, weshalb die Dolphins noch den Ball bekommen haben. Es kann sein, dass Bill Belichick das jetzt nicht so vergisst, ne? Dass er jetzt sich denkt, okay, gut, gebe ich Ramondre Stevenson ein bisschen mehr Playing Time, hatten nur 5 Snaps. Habe ich ein bisschen Angst. An sich finde ich, Damien Harris ist safe der Leadback. James White hat natürlich sein Ding gemacht mit 6 Receptions, 49 Yards, war auf jeden Fall okay. Aber da auf jeden Fall im Auge behalten, im Hinterkopf behalten, dass Damien Harris im letzten Drive den Ball gefummelt hat. Ansonsten wäre das für mich ein Buy-Low-Kandidat gewesen. Aber so warten wir mal das nächste Spiel ab, wie der Bill Belichick reagiert.
Ja, James White natürlich dieser Floor-Flex in tiefen Ligen. Also der ist ja sowieso jedes Jahr irgendwie mit dabei. Von daher solltet ihr das schon wissen und immer auf dem Schirm haben. Mal gucken, was das noch bringt die nächsten Wochen. Dann haben wir jetzt aber deine Giants gegen die Denver Broncos und ich habe es mir wieder genau in demselben Wortlaut, diesmal nur mit einem Ausrufezeichen aufgeschrieben, sell, sell, sell Melvin Gordon, weil Williams einfach mehr Touches hatte.
Ja, klar, also Melvin Gordon, ne, 11 Carries, 101 Yard, davon hatte er aber alleine einen 70-Yard-Touchdown-Run, das heißt, er hatte normalerweise 10 Carries und 30 Yards, also komplett anderes Deadline, wer das Spiel gesehen hat. Also ich meine, der Run war gut von Melvin Gordon, ne? Safe. Hat auch irgendwie Burst, wenn man das so sagen kann bei Melvin Gordon. Wenn er irgendwie Burst hat, hat er ihn da irgendwie zurückgefunden. Aber Javonte Williams hatte einen Touch mehr im Endeffekt. Es ist ein Committee, ganz klar, 50-50. Also Javonte Williams 34 Snaps, Melvin Gordon 32 Snaps. Javonte Williams 15 Touches, Melvin Gordon 14 Touches. Also es ist ein komplettes Split-Backfield. So wie wir es eigentlich auch erwartet hatten. Wir hatten vielleicht gedacht, dass Melvin Gordon etwas mehr Snaps sieht als Javonte Williams. Vielleicht sieht er das auch noch im nächsten Spiel, wissen wir nicht, aber von den beiden kann man Stand jetzt keinen aufstellen. Ja? Also Melvin Gordon hat dann den Touchdown-Run gehabt, das war's. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, dass Noah Fant gut gespielt hat, ja, 6 Receptions, 62 Yards. Hat halt ein krasses Talent. Jetzt mit dem Judy-Ausfall, der wahrscheinlich 4 bis 6 Wochen oder so ausfällt, sollte man Noah Fant auf jeden Fall sowieso jede Woche starten, aber wird natürlich jetzt noch viel attraktiver in so wie ich das evaluiere. Und für mich Tim Patrick, derjenige, den man jetzt da ownen muss. Ja, so neben Courtland Sutton, der von seiner Verletzung erst noch zurückkommt, der hatte nur eine Reception aus 3 Targets, 14 Yards, hatte auch ein schweres Matchup gegen Bradbury. Tim Patrick, 4 Receptions, 39 Yards und ein Touchdown, war nach Courtland Sutton derjenige mit den meisten Snaps unter den Wide Receivers, ist derjenige, der am meisten davon profitiert, dass Jerry Jeudy ausfällt. Und für mich ist Tim Patrick unter den Wide Receivers einer der größten Waiver-Wire-Must-Adds, in dieser Folge.
Seit 2 Jahren haben wir immer wieder mehreren Wochen Tim Patrick als Waiver-Wire-Ad und jetzt sehr lustig, dass er in Woche 1 in diesem Jahr wieder dabei ist. Also der Name lässt uns nicht los und von daher ist auch sehr schön, ist ja ein guter Wide Receiver. Also werde ihn nachher auch ansprechen. Von daher machen wir weiter. Genau, Tim Patrick und auch Sterling Shepard bei den Giants ist ja ein ähnlicher Spieler, ne? Also hätte man starten müssen und hat geliefert.
Genau, Kenny Golladay auch mit 52 Snaps, also hat auf jeden Fall eine ordentliche Rolle gespielt, hatte 6 Targets, 4 Receptions, 64 Yards, sah jetzt nicht komplett bei 100% aus. Der sollte in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr abreißen, aber Sterling Shepard scheint momentan die sicherste Nummer da zu sein, hatte 7 Receptions, 113 Yards, 1 Touchdown, 20 Fantasy-Punkte. Abgesehen von den beiden willst du keinen haben, vor allem auch nicht Kadarius Toney, wo ich ja in der ganzen Offseason schon gesagt habe, dass Shepard halt der Typ im Slot ist und nicht Toney. Toney 2 Receptions für minus 2 Yards, 0,8 Fantasy-Punkte, 5 Snaps. Also wenn ihr den gedraftet habt wegen Upside oder so, was man natürlich machen kann, könnt ihr den wieder droppen. Und man muss natürlich sagen, dass Saquon Barkley abgrundtief schlecht aussah. Ne? Ich kann nicht verstehen, also ich als Giants-Fan kann nicht verstehen, warum man den unbedingt spielen muss. Bei der O-Line gegen diese D-Line, gut, Bradley Chubb war nicht dabei. Gott sei Dank aus Giants Sicht, sonst wäre es noch schlimmer ausgegangen. Aber Saquon Barkley sah sehr, sehr schlecht aus. 10 Carries, 26 Yards, 1 Reception, 1 Yard, 3,2 Fantasy-Punkte. Ich habe Angst, dass Saquon Barkley sich vielleicht wieder verletzt, weil er ist ganz klar, also Ich habe das Spiel mir nochmal angeguckt, ne? Er ist ganz klar nicht bei 100% und ich kann nicht verstehen, wie man einen 70%igen Saquon Barkley unbedingt spielen muss und etwas riskiert, was nicht sein muss. Also bin gespannt, was sie da in Woche 2 machen mit Saquon Barkley.
Sehr gut, dann sind wir beim letzten Spiel gelandet, dem Sunday Night Football Game der Los Angeles Rams gegen die Chicago Bears. Es gab auf Seiten der Rams zwei Spieler, die 100% der Offensive Snaps hatten und das waren Daryl Henderson und Tyler Higbee und das sind meine beiden Spieler, die ich aus diesem Team unbedingt haben möchte, weil sie die größte Opportunity bieten.
Wen hast du jetzt angesprochen? Hab mich
der Klassiker, wie immer, ich habe nur gesagt, dass Daryl Henderson und Tyler Higbee beide 100% der Offensive Snaps gesehen haben.
Ja, genau. Wie gesagt, bei Daryl Henderson 16 Carry, 70 Yards, ein Touchdown, eine Reception, 17 Yards, 15,2 Fantasy-Punkte. Liest sich auf jeden Fall gut. Ich will nur nochmal sagen, dass sie halt am Ende des Spiels halt extrem krass geführt haben und Daryl Henderson da gefühlt im vierten Quarter jeden Snap gesehen hat, also jeden Touch gesehen hat, der deswegen auch die 16 Carries, der hat, glaube ich, zeitweise im dritten Quarter irgendwas mit 11 oder 10 Carries für 40 Yards oder so, also das war nicht unbedingt gut, trotzdem natürlich eine gute Statline, schön zu sehen, dass er, dass Sonny Michel nur 3 Snaps gesehen hat, kann mir aber gut vorstellen, dass sich das nächste Woche ein bisschen ändert, dass Sonny Michel da ein bisschen mehr beim Team ist und dass sie ihn vielleicht im nächsten Spiel ein bisschen mehr einsetzen. Ich will es nur noch mal sagen, dass für mich Daryl Henderson eher ein Sell-High-Kandidat ist, weil ich das Spiel live gesehen habe und davon nicht so überzeugt bin, dass die ihm da jede Woche diese Workload geben. Aber ich kann mich auch irren, es ist nicht unbedingt gesagt, dass Sonny Michel da jetzt irgendwas sieht. Ich will es nur gesagt haben, dass bis zum vierten Viertel das gar nicht so rosig aussah. Aber ja, Tyler Higbee unter den Titans, so einen Titan willst du eigentlich haben, ne? 6 Targets, 5 Receptions, 68 Yards. Das war in Ordnung, hat 10 Fantasy-Punkte gemacht ohne Touchdown. Und bei den Wide Receivers, hast du nicht gesagt, dass Van Jefferson ein geiles
Spiel hat? Ja, ich habe gesagt, nehmt Van Jefferson vom Waiver Wire auf, weil er der Josh Reynolds Plus sein wird.
Nice, das war hervorragend. 3 Targets, 2 Receptions, 80 Yards, 1 Touchdown, 15 Fantasy-Punkte. Ist die klare Nummer 3 hinter Kupp und Woods. Und Kupp profitiert, stand jetzt erstmal von dem Signing von Stafford und nicht Woods, ja, was ich ja dachte. Schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Aber Cooper Kupp mit einem richtig geilen Spiel hat mich auch in einer Liga zerstört. Da war Head-to-Head Kupp gegen Woods. Ich muss nicht sagen, dass ich das Ding verloren habe. Kupp mit 7 Receptions, 108 Yards, 1 Touchdown. Robert Woods nur mit 3 Receptions, 27 Yards und Touchdown. Also es ist anscheinend Cooper Kupp the guy to own.
Ja, Robert Woods hat mich auch tatsächlich sehr überrascht und auch enttäuscht. Ich glaube, wenn Jefferson sah sehr gut aus und wenn das weiter so geht, dann könnte er vielleicht hier und da auch nochmal ein bisschen reinfressen. Also ja, spannend. Aber eigentlich Woods natürlich. Also ich erwarte erstmal ein Bounceback von Woods und dann wird man in Woche 2 sehen, wie es weitergeht. Ja. Zu den Bears habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu sagen. Also David Montgomery sah gut aus, ne? Das muss man sagen, aber mit Andy Dalton als Starter, solange Andy Dalton startet, werde ich mich weigern, irgendwas zu den Bears zu sagen, außer bei Mooney.
Bei Mooney auf jeden Fall, ja, genau. Also hast ja doch einiges gesagt. Also bei Mooney 5 Receptions, 26 Yards, war jetzt nicht mördermäßig, aber hatte neben Allen Robinson die meisten Snaps und zwar klar die meisten Snaps, deswegen Daniel Mooney auf jeden Fall vom Waiver Wire holen, falls ihr ihn nicht gedraftet habt. Cole Kmet, eine positive Erscheinung, 7 Targets, 5 Receptions, 42 Yards, 6,7 Fantasy-Punkte. Voll okay, wenn man den hat, einfach spielen. 51 Snaps für ihn, Jimmy Graham nur 14, also ganz klarer Leader da im Tight End. Mann, ey, ist echt traurig, darüber zu reden. David Montgomery, genau, du hast angesprochen, ja, ist halt da der Leadback, ne? 16 Carries, 108 Yards, sah ganz gut aus. Das hat mich echt überrascht, der sah sehr, sehr gut aus. Letztes Jahr war das ja größtenteils nur wegen dem Schedule, aber der hat seine Sache auf jeden Fall gut gemacht. 18 Fantasy-Punkte und Damien Williams, sollte man auch nicht vergessen, hatte 6 Carries, 12 Yards und 4 Receptions für 28. Also in deepen Ligen, Damien Williams kann man durchaus adden. Also David Montgomery 41 Snaps, Damien Williams 30 Snaps, also nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall, finde ich. Aber du hast schon recht, Daniel Mooney für mich da auf jeden Fall jemand, den man auf jeden Fall...
Daniel Mooney mit einem A-Dot von 6, also das ist auch, also das kann ja nur an Andy Dalton liegen tatsächlich, also das ist ja wirklich, da möchte ich mich gar nicht weiter zu äußern. So. Deswegen kommen wir zu den Waiver Wire Targets, weil dazu möchte ich nichts sagen. Und ich mache meine Quarterbacks ja immer am Freitag, ne, weil ich streame Quarterbacks und deshalb werde ich jetzt nicht sagen, wen ihr groß kaufen müsst, weil das macht ihr dann eh am Samstag. Außer natürlich Jameis Winston.
Ja, nice. Ja, genau. Wir haben Breaking News übrigens.
Oh, nochmal.
Ja gut, ich meine, die jetzt live sind, ist das nice eigentlich. Und die noch, wie heißt er nochmal? Tyson Williams noch brauchen. Gute News. Le'Veon Bell und Devonta Freeman sind nicht active. Also Es ist das Backfield besteht aus Latavius Murray, Trenton Cannon und Tyson Williams. Das heißt, Tyson Williams sollte ein gutes Spiel haben. Ja? Also hoffen wir mal, dass er da succeeden kann und dass, wenn er jetzt irgendwie verkackt, dann kann man davon ausgehen, dass Bell oder Freeman nächste Woche wieder dabei sind. Also von daher.
Dann könnt ihr mich richtig roasten.
Oder wenn er jetzt ein geiles Spiel hat, hochverkaufen. Das geht natürlich auch.
Dann könnt ihr mich feiern. Gut. Ja, ich habe James Winston.
Ich habe aber auch in der letzten Folge gesagt, wenn Bell active ist, dann ist es ein Sit für mich. Sollte er nicht spielen, dann kann man ihn natürlich auch.
Sehr gut. Dann kommen wir direkt zu den Running Backs. Wir sind ja auch schon wieder bei ach, hey, Raphael. Also, Running Backs kommen jetzt. Und da haben wir natürlich schon einige Namen genannt. Ne? Deswegen, ich will jetzt nicht nochmal das Ganze von vorne aufrollen, aber Elijah Mitchell haben wir immer so ein bisschen hinten angestellt, deswegen lass uns nochmal über Elijah Mitchell reden. Da wir jetzt auch wissen, dass Raheem Mostert, was waren es, waren 6 oder 8 Wochen? Jetzt bin ich mir grad, acht Wochen, danke sehr. Dass Raheem Mostert 8 Wochen ausfällt, also Elijah Mitchell im besten Falle jetzt 8 Wochen eben Leadback in San Francisco wird. War vorher Tag Nummer 1, oder?
Ja, es ist immer noch Shanahan, ne? Also ich will es nur nochmal sagen, also das solltet ihr beim Beaten auf jeden Fall beachten. Ne? Also das heißt für mich auf jeden Fall, dass Trey Sermon nächste Woche active ist. Ja, das steht für mich außer Frage. Also das Backfield wird nächste Woche aus Elijah Mitchell, Hasty und Sermon bestehen. Ich möchte euch nicht sagen, dass Elijah Mitchell wieder 19 Carries, 104 Yards und einen Touchdown in Prime ist. Ja? Also es ist Shanahan. Ich weiß nicht, was ratest du den Leuten? Ich bin mir unsicher. Ich würde nicht mehr als 10% bieten tatsächlich. Das kann ganz schnell hinten losgehen. Ich bin mir sehr unsicher.
Ich sag allen 15 bis 20.
Ja, okay, also bist du auch nicht komplett all in. Ja? Also auch wegen Shanahan oder weil normalerweise, wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass der klarer Leadback ist und seine Rolle wieder hat wie letzte Woche oder wie diese Woche oder wie gestern, dann müsste man ja normalerweise 50% bieten.
Genau, also erstmal sind es ja jetzt dann nur 8 Wochen. Ne? Ich hatte mit ein bisschen weniger gerechnet. Vielleicht müsste ich das nochmal adjustieren, aber ich bleib einfach dabei, 15 bis 20. Es sind die 8 Wochen, also hinten raus wird er euch dann eben wahrscheinlich fehlen, wenn Raheem Mostert wiederkommt oder wenn Trey Sermon emerged und genau da sehe ich dann auch so ein bisschen die Gefahr, aber für jetzt, ich bin ja so einer, der knallt eher am Anfang der Saison die Kohle raus, deswegen jetzt 15-20% und gucken, was passiert.
Lieber Elijah Mitchell oder lieber Kenneth Gainwell?
Kenneth Gainwell.
Okay, lieber Elijah Mitchell oder Mark Ingram?
Elijah Mitchell.
Okay, lieber Elijah Mitchell oder Naheem Hines?
Elijah Mitchell. Lieber Elijah Mitchell oder Cordarrelle Patterson?
Ja, Elijah Mitchell auf jeden Fall. Okay. Und auch lieber als Carlos Hyde, ne, der wäre jetzt der Nächste, den ich jetzt auf der Liste habe, in etwas tieferen Ligen. Ne, ja, Elijah Mitchell ist schon derjenige, den ich da gerne hätte. Aber wie gesagt, mehr als 10% würde ich nicht bezahlen, weil ich glaube, das Risiko ist sehr, sehr hoch, dass er nächste Woche in einem Committee landet mit Trey Sermon, der gestern einfach inactive war, der nächste Woche einfach 50% der Snaps sieht. Also ja, es ist Shanahan. Ne? Ich will es nur nochmal sagen.
Fair. Ist so, ja. Ja, dann haben wir halt die von dir angesprochenen Kenny Gainwell. Ich habe schon gesagt, für mich ist 8% owned, bei Sleeper 32%, was mich ein bisschen wundert, scheinen die Leute ihn mehr zu feiern. Also da würde ich auch ein bisschen mehr bieten tatsächlich, weil ich glaube, er wird eben season-long da sich rauskristallisieren. Ich weiß nicht, wie Javonte Williams vergeben ist. Der wird auf jeden Fall überall gedraftet worden sein. Deswegen ist der weg. Fiel mir jetzt gerade so ein, wo ich Kenny Gainwell sage. Aber ja, dann haben wir noch so Namen wie Mark Ingram, James White, Cordarrelle Patterson, Tony Jones. Und wir haben auch noch eine Frage, fällt mir gerade ein, die wollte ich auch hinten anstellen. Aber da sind auch Wide Receiver bei, deswegen machen wir das gleich. Aber ja, wie würdest du die Running Backs ranken? Also ich habe ja schon gesagt, Kenny Gainwell, dann kommt für mich Elijah Mitchell. Dann wäre ich, glaube ich, sogar erst noch bei James White und dann bei Mark Ingram. Und dann kommen eben Cordarrelle Patterson und Tony Jones.
Ja, ich glaube, White ist vergeben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, 33% tatsächlich. Also größtenteils vergeben, ja.
Ich würde Mitchell, wäre meine Eins. Dann Kenny Gainwell. Dann ist es für mich Carlos Hyde tatsächlich. Weil die Texans einfach mit ihm, ja, weil er einfach da viele Rushing Carries gesehen hat. Das ist keine gute Offense, ne? Ich habe es ja eben erklärt und so. Aber trotzdem ist das einer, der vielleicht einen Floor haben könnte. Mark Ingram ist es für mich zum Beispiel nicht, weil die Texans einfach ja noch eher irgendwie zurückliegen werden. Und nee, also Houston ist natürlich ist für mich noch schwieriger zu evaluieren, weil es einfach noch mehr Spieler sind im Backfield. Das ist ja nicht nur irgendwie zwei, ja, wie bei James Robinson. Hyde, sondern es ist Mark Ingram, es ist Lindsay, es ist David Johnson, also es ist einfach noch mehr. Diese 26 Carries würde ich nicht überbewerten und danach sind das für mich eigentlich nur so Dollar-Bits wie Naheem Hines, Patterson, Damien Williams, wie gesagt, für Elijah Mitchell würde ich 10% ausgeben, für Kenneth Gainwell 8% oder sowas. Also das sind schon die beiden Top-Waiver-Wire.
Ja, attraktive Optionen gibt es bei Wide Receivern meines Erachtens. Wir haben auch über viele schon gesprochen. Ne? Terrace Marshall zum Beispiel wäre da wahrscheinlich season-long sogar meine Nummer 1. 20% owned, auf Sleeper sogar 43% owned. Auch wieder eine Diskrepanz zwischen den Plattformen, ich weiß nicht. Ihr werdet ja sehen, ob er bei euch verfügbar ist oder nicht. Da würde ich auch etwas mehr als 20% tatsächlich sogar bieten, wenn er verfügbar ist. Bei Rondell Moore auch. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, er wird Kirks Rolle übernehmen. 27% owned, da würde ich auch so 15-20% geben. Und dann haben wir so die Klassiker, ne? die über die Season Long nicht so die Upside geben, aber eben diesen Floor bieten. Ne? Sowas wie Sterling Shepard oder Tim Patrick. Und ich glaube, im Moment wären Sterling Shepard und Tim Patrick, wenn ich Floor suche, tatsächlich meine Hauptoption, die ich anvisieren würde. Was sagst du?
Also mein Nummer 1 ist Tim Patrick unter den Wide Receivers. Ich würde gar nicht so viel ausgeben wie du. Was ich machen würde, ist, ich würde für Shepard, für Mooney, für Tim Patrick, für Zach Pascal, für Terrace Marshall das Gleiche bieten. Ich würde da 8-10% bieten und der übrig bleibt, fällt zu mir. Ich sehe die ungefähr alle in derselben Range. Ich habe jetzt keine höher oder tiefer. Einer wird schon fallen. So 8-10% finde ich schon durchaus realistisch. KJ Osborne wäre zum Beispiel jemand, wo ich so 5% mal bieten würde. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht bei den Vikings. Christian Kirk wird wahrscheinlich auch noch frei sein. Da würde ich nicht viel, vielleicht 1%. Ja, mal gucken, was da nächste Woche passiert. Aber es ist nicht so sexy wie die anderen auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist eine gute Gruppe. Ja, also wie gesagt, Shepard, Mooney, Patrick, Pascal, Marshall. Das ist eine gute Gruppe. Da würde ich einfach mal $8-10 investieren und mal gucken, was dann da rauskommt.
Ja. Ich habe natürlich noch Van Jefferson und Anthony Schwartz, das der Vollständigkeit halber, einfach um mal zu gucken, was da passiert mit den beiden. Anthony Schwartz natürlich nur interessant, wenn OBJ weiterhin ausfallen wird oder sollte. Damit sind die Wide Receiver auch durch. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage für die Leute, wie ranken wir die Wide Receiver im Vergleich zu den Running Backs? Ne? Und jetzt komme ich zu der Frage. Ich glaube, es ist die Frage, wie wir die ranken, weil Steelers Rams hat in den Raum gestellt, KJ Osborne Minnesota, Kenny Gainwell Eagles, Braxton Berrios, auch noch ein Thema von den Jets, oder Elijah Mitchell San Francisco. Und ich nehme mal an, er möchte, dass wir die ranken. Deshalb, ich habe es ja schon gesagt, Kenny Gainwell Mitchell. Und dann kämen tatsächlich auch die beiden Wide Receiver, also KJ Osborne noch vor Braxton Berrios. Das wären so meine 1, 2, 3, 4. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, bei mir ist einfach nur Mitchell und Gainwell
switchen. Okay, ja. Switchen, ja, genau, sorry. Ja, richtig, sehr gut. Dann kommen wir zum krassesten Teil des Take 'em Tuesdays, Raphael, Tight Ends. So, ja. Mach mal. Also, nee, ich habe zwei sogar. Einen mit Ausrufezeichen.
Okay. Ja, also bin ich mal gespannt. Also, ich weiß es nicht. Tight Ends sind halt wieder wirklich einfach nur schlimm. Ja? Also, ich kann nur wirklich jedem ans Herz legen, dass man einfach ohne Tight End spielt und dafür mit Receiver Flex. Das macht einfach am meisten Sinn. Ja? Es ist, ich meine, schau dir Jovan Johnson an. Ja? Ich meine, Waller und Mark Andrews spielen noch jetzt gleich. Ja, die werden bestimmt auch punkten. Aber Jovan Johnson ist momentan Tight End 4 der Woche mit 3 Receptions für 21 Yards und 2 Touchdowns, 15,6 Fantasy-Punkte. Ja, das ist einfach frech. Gerald Everett ist mit 2 Receptions für 20 Yards Tight End 10 momentan. Chris Mannertz hat eine Reception, 1 Touchdown, 8,7 Fantasy-Punkte, Tight End 12. Tight End 1 mit einer Reception für 20 Yards. Also, diese Position ist einfach frech. Ja, also wirklich, ja, also es ist einfach, du hast halt 6 Tight Ends, 5, 6 Tight Ends, die ja irgendwie ihre 10 Punkte machen und danach hast du halt irgendwie den einen, der einen Touchdown macht, ja, und das ist irgendwie nicht Sinn des Fantasy-Footballs, meiner Meinung nach, aber gut, über Tight Ends haben wir genug gesprochen in der Offseason. Für mich einer, den man aufnehmen kann, ist James O'Shaughnessy, der hatte 8 Targets, 6 Receptions, 48 Yards, 7,8 Fantasy-Punkte vor den Jaguars und ich habe es ja angesprochen, die werden viel zurückliegen, die werden viel werfen, die Wide Receiver haben enorm viele Targets gesehen, O'Shaughnessy ist die klare 1 unter den Tight Ends, was ja gut ist, ja. 8 Targets finde ich super für einen Tight End, deswegen ist für mich eigentlich James O'Shaughnessy der Einzige, wenn Jerry Cook noch da ist, kann man den auch aufnehmen, der hatte auch 8 Targets, 5 Receptions, 56 Yards, spielt jetzt gegen die Cowboys, was ein gutes Matchup sein sollte, von daher für mich Cook und James O'Shaughnessy.
Ja, O'Shaughnessy
auf nicht Juwan Johnson, weil na, mit 3 Targets kann ich nicht anfangen.
Juwan Johnson bin ich auch komplett raus. Also James O'Shaughnessy fand ich auch noch interessant. Blöd, dass Chris Mannertz dann den Touchdown fängt, aber Titans halt, ne? Aber gehe ich auf jeden Fall mit.
Titans halt.
Juwan Johnson auf gar keinen Fall. Dann tatsächlich den ich mit Ausrufezeichen markiert habe, ist Adam Troutman, der Titan mit dem größten Whopper. Ja, Adam Troutman und Jared Cook natürlich. Und ich hatte es eben schon gesagt, Tyler Conklin als eine Option in Tiefen liegen. Aber ich würde, wenn Adam Troutman und Jared Cook anvisieren. Ja, Mensch, jetzt sind wir doch relativ schnell durch, Raphael, oder? Was machen wir jetzt noch?
Ja, müssen wir ein bisschen feilen. Also Take Him Tuesday auf jeden Fall die Folge, wo wir uns schön Zeit nehmen können auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt keine Bye-Weeks und sowas, deswegen gibt es viel zu besprechen. Aber ja, ich glaube, viel Information und Football is back, baby. Und wir haben alle Bock. Wie gesagt, es kommt fast täglich irgendein Upside-Content, deswegen abonniert YouTube, abonniert Twitch. Wir machen einiges, wir sind on fire und wie gesagt, wenn ihr verloren habt, alles ist gut. Hört euch nochmal mein Eröffnungsplädoyer an, bitte. Vielleicht auch nochmal zweimal, gerne auch in doppelter Geschwindigkeit oder so. Aber hört es euch auf jeden Fall an. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist Woche 1, wir haben alle verloren, wir haben irgendwo alle falschen Entscheidungen getroffen. Der Prozess ist sehr wichtig und jetzt heißt es einfach Waiver Wire enden, Trades einfädeln und das Ruder rumreißen. Und selbst wenn nächste Woche, ich werde einfach, weißt du, was ich machen werde? Das Intro, was ich jetzt hatte, spiele ich einfach nächste Woche nochmal ab.
Ja,
einfach dann für die Leute, die 0-2 gegangen sind. Darauf die Woche für die Leute, die 0-3 gehen. Weil es ist dann immer noch nichts passiert. Ja? Es ist ein scheiß Start dann, aber ey, es gibt 17 Wochen Fantasy Football und da kann man auch mal 0-4 starten von mir aus. Ja? Ihr könnt es immer noch drehen. Ihr habt 6 Playoff-Spots in der Regel. Da ist noch massig Zeit. Ja? Also, aber erstmal für die jetzt 0-1 sind, neu im Fantasy und sich denken, Mann, was ist das für ein Scheiß hier? Chill, alles wird gut. Du hörst Upside, du wirst gewinnen.
Ja, damit, das waren hervorragende Schlussworte, dabei belasse ich es auch. Also am Freitag gibt's den Started Saturday Live dann und am Samstag als Podcast. Von daher schaltet wieder ein am Samstag oder Freitag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.